Segelreporter. Regatta Spezial. Der Podcast mit Carsten Kemmling, Miku und Stefan Boden. Präsentiert von boat24.com. Die Bootsbörse mit über 33.000 Angeboten. www.boat24.com.
Der 6.10.2025. Und wir sind, ich wollte fast sagen, zurück. Wir sind zurück, aber wir sind auch neu. Denn dieses Format Imoca-Spezial haben wir umgetauft in Regatta-Spezial, weil wir nämlich jetzt auch die ganzen anderen Themen mit reinnehmen können und ihr mehr zu hören habt, mehr Themen wie Solitaire, wie Class 40, wie, ach Gott, Minis, wie alles mögliche, was da draußen rumfährt und auch das LGP. Und auch dazu begrüße natürlich den Podcasten. Hallo Carsten.
Moin, hi.
Und in Lorient, dem Epizentrum des Segelsports. Ach nee, du bist aber gar nicht in Lorient, ne? Aber trotzdem bist du Miku, oder?
Nein, ich bin Miku, aber ich bin nicht in Lorient. Nein,
aber du
nein,
bist
nein.
Das Zentrum des Segelsports, egal wo du dich aufhältst.
Na, nicht das ganze Zentrum, aber ja, aber ja. Ist schön formuliert. Schön
oder?
Formuliert gewesen. Ja,
den muss man
sagen.
Schon sagen.
Name der Segel. Der Mann mit den heißen Drähten in die Innenhöfe.
Boah, jetzt kommt das wieder. Ich fasse es nicht. Die Innen-, Hinterhöfe, Vorderhöfe, ja. Alle Höfe, Lorients habe ja. Ich abgegrast für Informationen von Segelreportern. Alles ja. Klar. Mhm. Können wir alles durchziehen.
Hattest du am Wochenende Kontakt zu Lorient?
Ja, habe ich eigentlich immer.
Ja? Und hat denn Lorient Public Viewing gemacht mit CLGP oder die gucken die
das
nicht?
Das kannst du aber sowas von abhaken. Also wirklich, das interessiert schon in Frankreich. In den Fachmedien und so wird da ähnlich drüber geschrieben wie bei uns in Deutschland. Also natürlich nicht so intensiv wie bei Segelreporter. Okay. Aber es wird trotzdem, es kommt, wird drüber geschrieben. Aber ansonsten muss ich ehrlich sagen, ist das keineswegs ein Thema, was irgendwie vergleichbar ist mit Regatten, die auf der See stattfinden. Ganz und gar nicht.
Aber sag mal, apropos Lorient, und ich habe schon Videos und Fotos gesehen, da foilt jetzt immer der Kapper auch rum, ne? Die haben doch eher eine Merkus Kapper da auch eine
genau.
Basis gebaut.
Ja. Richtig, das genau, der Kapper foilt rum, aber das...
Keiner guckt selbst, hin.
Nein, die gucken alle, ja, sind alle ganz, ganz aufgeregt und finden den auch super cool. Aber man muss das einfach anders sehen, Leute. Das ist jetzt mal ein- oder zweimal, finden das alle spannend und dann gucken die auch vom SNL-Club, gucken die auch raus, wenn der gerade rausfährt, wenn sie gerade auf der Terrasse sitzen und der fährt raus, dann gucken sie sich das an und dann wird das auch kommentiert, aber das war's dann auch, weil Leute, überlegt euch mal, da segeln jeden Tag drei Ölteams raus und rein und was weiß ich, wie viele Imoca und von den Figaro mal ganz zu schweigen, alle zum Training da raus und rein. Gott, ob da jetzt der eine oder andere mehr oder weniger da rumfällt, interessiert eigentlich nur wenig.
Aber was ist SML Club? Ist das was Versautes?
SML, das, nee, ist SML das heißt, glaube ich, Secret ja, News Lorient.
Boah, so, Stefan, manchmal ist es ganz heftig. Secret News Lorient, genau das werde ich weitergeben, genau
ja?
So. Ja, super, ganz toll. Also wie der Club heißt, genau weiß ich ehrlich gesagt, irgendwas mit, keine Ahnung. Aber es ist der zweitälteste Club, Segelclub Frankreichs.
Ah, okay.
Und er ist, und ihr könnt euch nicht vorstellen, das ist ein sehr, sehr berühmter Club. Aber in einem Zustand, das kann man sich nicht vorstellen, die haben ihre Clubräume auf einem alten Bunker und lagern ihre Segel und so weiter und so fort, haben ihre Umkleidekabinen in demselben Bunker.
Sag mal, könnte das sein, warte mal, SNL, ich überlege mal, könnte das vielleicht Société
Nautique
de l'Armor-Plage?
Nein, ja, l'Armor-Plage könnte sein oder Lorient.
Hat er jemand
Société Nautique.
Ja. Ich habe es mir nicht ausgedacht, das heißt Société Nautique de l'Armor-Plage.
Okay, na wunderbar. Dann ist es. Das ist es auch näher an l'Armor-Plage.
Aber das ist wirklich, glaube ich, auf der gleichen Ebene wie Royal Ocean Racing Club, ne, von den Engländern. Oder ist das nicht mal so das Gegenstück, die sich auch diese One-Design-Klasse da zusammen ausgesucht haben oder so?
Nein, überhaupt
nicht. Ist
das
was
anderes? Das ist ein ganz kleiner Club.
Ach so, okay.
Der lebt nur davon, dass er halt wirklich schon so uralt ist. Und
ja. Okay.
Dass es ihn schon seit ewigen Zeiten gibt, aber es ist nicht hier so wie NRV oder weißt du, wo sie im blauen Bläser rumrennen und so, ganz und gar nicht. Das sind nur Jollen dort, nur ein paar Kleinkreuzer noch und das war's. Aber zum Beispiel diesen Sommer haben sie unter diesen ganz, ganz schlechten Bedingungen, anders kann man es nicht sagen, die haben so ein Tip-Top-Klo im Bunker innen drin stehen, haben die 4 Olympiamannschaften zum Training den ganzen Sommer über da gehabt. Also
Klo.
Die machen viel und ja.
Was ist jetzt mit dem Klo? Das habe ich nicht verstanden.
Naja, so ein, wie heißen die, diese Klos, die man bei den Events, Dixie-Klos. In Frankreich heißt es Tip-Top.
Aber okay,
alles klar. Dixie-Klo.
Verstehe. Ja. Achso, also du willst sagen, die so runtergerockt war das, und aber trotzdem segeln die da?
Wegen der geilen Segelbedingungen.
Das ist ja auch
der einzige Grund, warum ich da bin.
Ja, aber ich sehe dich immer nur bei Sonne und blauem Himmel und als ob es da wunderschöne Bedingungen geben würde.
Sei doch.
Ist das immer? Ja,
immer.
Aber für eine Olympiakammer, da musst du dich quälen. Da musst du auch bei Flaute und Sturm und sowas. Aber da habe ich noch nie von dir ein Video gesehen.
Machen sie auch. Das sind dann die Tage, wenn ich nicht draußen bin.
Ja, okay, gut.
Also würde denn in Frankreich, ich komme nochmal zurück zum SailGP, in Frankreich mehr darüber gesprochen, wenn die besser wären? Oder hat das so sportliche Aspekte oder haben die einfach für die Art des Segeln nichts übrig?
Die haben durchaus was übrig für die Art des Segelns, aber eben nur, ich möchte mal sagen, tertiär. Das ist natürlich auch wieder gebunden an den Erfolgen der Franzosen. Wenn die mal vorne segeln oder so, dann wird da auch drüber berichtet und dann kann man durchaus auch mal was in der Equipe finden oder sogar auch, habe ich auch schon in der Libération gelesen, in der Wochenzeitung Equipe und in der Tageszeitung Libération, aber es steht in keinem Verhältnis zu den Informationen, die man in ganz Frankreich so erhält über Regatten wie von der Class Mini oder von Figaro oder eben natürlich Imoca und von den Ultimen ganz zu schweigen.
Ist das super, da kommen wir doch gleich auch noch zu den Themen.
Aber wir
bleiben mal dabei. Franzosen, Carsten, das Stichwort. Ich meine, Deutschland war jetzt echt gut dabei, muss man sagen, wieder. Also es läuft ja bei denen seit Sassnitz. Es ist ja echt super, wie die abschneiden. Aber ich habe es auch am Sonntag geguckt. Samstag konnte ich leider nicht. Hab dann nur diese Zusammenfassung von dir gelesen über diesen Penalty. Aber man muss aber sagen, gestern, am Anfang bin ich auch nicht so schnell reingekommen, so in SailGP. Ich habe es mal so ein bisschen verfolgt, aber nie live geguckt. Aber Sonntag war schon richtig geil. Also es war echt so aufgesprungen und sowas, weil es so spannend war. Aber erzähl mal vorher, das haben glaube ich viele nicht verstanden, diesen Penalty. Die haben einen Penalty gekriegt und mussten dann hinter. So, jetzt sind wir bei Frankreich.
Ja.
Erklär das mal kurz.
Ja, ehrlich gesagt, ich habe im Nachhinein noch gelesen, es sollen an dem Tag 36.
Hat Erik Heil gesagt, genau, und der hat erzählt, dann morgen früh zum Briefing sprechen wir über 30 Fälle.
Ich habe so von Peter Börling gehört, Pressemitteilung von den Neuseeländern haben es gesagt, 36 wurden zum Beispiel ausgesprochen, was ja dazu gehört ja auch, wenn jemand über die Boundary segelt oder sind da so selbst verschuldete Penalties, wenn man irgendwie zu wenig Platz hat oder so. Aber einige eben auch, Boote. Ja klar, ich meine, je mehr Boote auf dem Wasser sind, jetzt sind es 12, nächstes Jahr wären es 13, und umso mehr Themen hast du da im Grunde auch bei Boot-to-Boot-Penalties. Oder heißt ja auch nicht unbedingt, ja doch, wenn er sagt, die Penalties ausgesprochen, ist sowas anderes als man hat auch oft so eine Bilanz, wie oft mussten die Schiedsrichter eingreifen. Also weil jeder drückt ja immer mal auf den Knopf da, das tut ja nicht weh, also auch ein ich weiß nicht, meistens, ob das die Skipper meistens machen oder die Taktiker, jedes Team wird ja einen dafür an Bord haben, dann drückst du auf den Knopf und dann muss es eben eine Entscheidung geben vom Schiedsrichter. Und entweder sagen die grün oder du hörst dir da, oder grün heißt das immer bei Matchrace, ich weiß nicht, ob es da eine grüne Lampe auftaucht oder wird dann abgewiesen. Oder eben meldet sich dann die Stimme, das ist die Umpire, go behind, bla 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 halt, ne? Darüber spricht er. Ja, und ja, und im deutschen Fall, das Problem war, den Penalty in der Übertragung sieht man ja eigentlich gar nicht. Ich habe es mir auch nur im Nachhinein. Das ist ja tatsächlich sowieso langsam, wenn die Starts, also das war jetzt am Wochenende ganz besonders vor Cadiz so, dass so die ersten riesigen Vorsprung hatten, die gut beim Start weggekommen sind und die anderen kaum noch so da hinterher kamen. Das hatte hier am Wochenende auch nochmal Lennart Briesenick, der deutsche Coach vom deutschen Team, nochmal erklärt. Also sag ich mal, die ersten 3-4 Boote, die frei um die Tonne kommen, die haben die haben freien Wind und hinter denen, also wie so Abgase vom Auto, klar, Abwinde kennen wir alle als Segler, ist so eine richtig fette Blase, die mit verwirbelter Luft, wo dann die dahinter dann da reinkommen, eben einen völlig anderen Kurs fahren müssen. Dann denkt man sich, hä, wieso fahren die nicht auch direkt unten zur Tonne, zum Gate? Und das war dann, also in diesem Feld haben sich auch die Deutschen bewegt. Aber das war jetzt gar nicht der Penalty. Ich wollte nur sagen, deshalb zieht sich das Feld so doll auseinander und dann waren die schon quasi bei der ersten Lufttonnenrundung, dass der Fokus auf den ersten 4, 5 und ich glaube, Deutschland war auf Platz 7 um die Lufttonne, also der schlechteste Start eigentlich von allen, was man sagen muss, wow. Wenn Platz 7 oder 6 an der Lufttonne schon der schlechteste Start ist, dann heißt es eigentlich, erkennt man, was das für eine Performance war. Und da haben sie tatsächlich, also bei der Lufttonnenrundung waren sie in Le von den Franzosen. Und immer wenn man, das ist die Lufttonne, ist ja in dem Fall die rasender Raumschutz drauf zu und dann muss man auf den Vorwindkurs abfallen, auf diese Winkel. Und dann irgendwann kommt aber rechts dann die Spielfeldgrenze. Und da war jetzt auch, obwohl quasi Deutschland in Louvre war und in Le war und Frankreich in Louvre, heißt das eben Le vor Louvre, hatten wir ja öfter schon so das Thema, dann müssen normalerweise die Franzosen ausweichen, aber beim CLGP ist es dann was anderes, diese Spielfeldbegrenzung, das ist das genauso, man nennt es immer Zone, wie beim ist ein Dreilenkreis um die Tonnen, das ist auch die Zone, aber du hast auch parallel zu der Spielfeldbegrenzung hast du die Zone, wenn dann, obwohl Frankreich das Luftboot ist und aber als erstes da reinkommt, dann muss Deutschland den ausweichen. Das heißt, das hat Lennart auch nochmal erklärt. Also das war jetzt relativ filigran. Also man konnte es dann wohl auch auf dem die haben ja diese so Tools und auch auf den Videos oder die auch, das haben wir beim America's Cup schon ein paar Mal gezeigt aus Barcelona, wie die Schiedsrichter, was die da für Tools haben, konnte man irgendwie genau sehen, wenn das Luftfoil von den Katamaran nämlich runtergeht ins Wasser, dann wird das angezeigt auf diesem Tool und dann heißt es, okay, die haben das Manöver schon eingeleitet, weil du musst ja das Luftfoil runter machen, damit du nach der Halse, nach dem anderen Bug wieder auch das Foil hast. Und das hatten die runtergemacht. Und ab dem Moment, so erzählt Lennart das, zählt es dann, bewegt sich also das Le-Boot, also das deutsche Boot, von den Franzosen weg oder kommt das irgendwie näher? Und er meint, oder hat so gesagt, das hätten alle gesehen jetzt im Nachhinein, dass sich das wegbewegt. Dadurch wäre es eigentlich auch gar kein Case gewesen. Und sie sind zu Unrecht bestraft worden. Das ist jetzt eigentlich im Nachhinein eine Erklärung, die natürlich sehr frustrierend ist, weil das, was uns ja alle beschäftigt hat, und darauf spielst du ja im Grunde auch an, Strafe hin oder her, das ist beim CLGP manchmal gar nicht so schlimm, weil du musst dann einfach nur hinter das Boot fahren oder segeln, dass du gefoult hast in dem Sinne. Also und das war jetzt natürlich Frankreich. So, und jetzt war die Strafe, also nicht wie früher, ist es ja nicht wie beim Matchrace, musst du irgendwie einen Strafkreis drehen, sondern du musst eben entweder Boundary Penalty, das ist das, wenn man an die Seite kommt, dann heißt das nur, du musst so und so viel Meter, ich weiß gar nicht genau wie viel, einfach bremsen und dann darfst du wieder vorwärts fahren. Es gibt mehrere Arten von Penalty, genauso wie beim Frühstart, musst du einfach auch hinter den letzten dich zurückfallen lassen. Und in diesem Fall war halt der Penalty, wenn du ein anderes Boot faulst, musst dich hinter den Gefaulten zurückfallen lassen. So, jetzt war nur, das hat halt die ganze, das Durcheinander verursacht, dass eben die Deutschen halt die ganze Zeit versucht haben, hinter die Franzosen zu kommen. Und das hat nicht geklappt, weil die Franzosen da halt echt rumgetrieben sind. Die sind von den Foils gefallen, dann nach der letzten nächsten Halle sind sie nochmal von den Foils gefallen und die waren ja auch Platz 6 und 7. Deutschland war sogar schon bis auf 5 sogar vor nach der ersten Halse. Aber der Penalty war noch nicht weg. In der Übertragung sieht man immer noch dieses P nach oben. Oben dran. Das heißt, dann irgendwann werden die Schiedsrichter auch mal ungeduldig, weil wenn das, du darfst nicht bis zum Ende delayen, sondern muss dann, dann wird die Strafe noch härter. Also muss es ja irgendwann machen. Und das wurde dann nachher so weit getrieben, dass sie als unten, bevor sie am Gate waren, dann mussten sie sogar gegen den Wind zurückkreuzen, um endlich mal hinter diese Franzosen zu kommen, die dann nochmal von den Foils und dann nur noch rumtrieben. Und ja, also im, lange Rede, kurzer Sinn, aus einer kleinen Strafe, die manchmal auch nur so ein kleiner Schlenker ist, weil wenn man hinter das Kielwasser oder das Kielwasser queren muss von dem Verfolger, ist eine dramatisch brutale Strafe, wo sie dann letzter waren und das auch nicht mehr aufholen konnten, weil eben die Franzosen da in dem Fall so langsam waren. Und Erik erzählt danach eigentlich, ja, im Nachhinein war es natürlich doof. Wir hätten sofort eben, nachdem wir die Strafe ausgesprochen haben, halt an den Wind gehen sollen. Dann wäre ein kurzer Schlenker gewesen, dann wären die Franzosen in Lee vielleicht durchgefahren. Er hat aber antizipiert, dass die Franzosen eben schnell auf die Foils kommen, schnell auch mit Speed nach Lee runterfahren. Dann hätte er eben seine eigene Geschwindigkeit mitgenommen und hätte nur am Schluss den Schlenker fahren müssen. Naja, das weiß man im Nachhinein immer besser. Aber umso blöder, dass dieser Penalty offenbar, also laut Pressemitteilung hieß es, die Schiedsrichter hätten sich sogar entschuldigt. Das habe ich jetzt nur von den Deutschen so gehört, aber scheint eine Fehlentscheidung gewesen zu sein. Das ist jetzt eine andere Sache, Fehlentscheidungen passieren auch im Fußball, aber das Beheben dieses Fan-Panel, das war jetzt einfach mega unglücklich und war auch das hat aber keine Schuld, da hat niemand jetzt irgendwie Schuld.
Aber war ja dann für Sonntag dann noch ganz gut, weil das letzte Rennen so dermaßen spannend war, weil die Deutschen auf Platz 4 waren, vor denen die Dänen und die Neuseeländer, ne?
Ja.
Aber beide waren vor denen.
Genau.
Und die mussten vor einem von beiden ins Ziel kommen, so war es. Und die Dänen sind richtig verhungert. Die trieben dann hinterher nur noch rum. Und hat ja geklappt. Also sie waren ja wieder im Finale. Was auch mega spannend war, weil eigentlich waren die Neuseeländer und die Briten schon weg. Und dann haben die in der letzten Tonne, sind die beide von den Foils gefallen und Deutschland kam auf der Innenseite nochmal ran. Also es hätte auch noch sein können, dass die das gewinnen, das Ding. Aber also generell muss man sagen, also Hut ab, so vor den Leistungen der Deutschen jetzt. Die kommen immer besser ins Spiel. Und ich fand auch cool, ich habe gestern dann noch danach, das fand ich echt bemerkenswert, der Erik Heil, ich kann mich immer an den neuen Doppelnamen nicht gewöhnen.
Ja, von seiner Frau, ne? Kosgarten,
Doppelnummer. Heil, genau. Hat dann über dieses Manöver gesprochen mit den Neuseeländern im letzten Rennen, weil Peter Börling, der meinte, Peter Börling hat einfach einen total krass guten Move gemacht und uns rausgedrängt. Hast du es auch so gesehen? Das war cool, ne?
Ja, definitiv. Also im Nachhinein wurden ja gefragt, oh, ist das nicht unfair? Und wenn da, also die Sache ist ja so, sie haben wirklich wieder einen guten, also die Briten hingen hinterher, weil sie auch ein Penalty hatten. Sie sind nämlich Unforced Error in die Boundary gefahren, also vor dem Start, hatten deshalb Abstand nach hinten. Insofern waren Börling und Erik waren eben eigentlich gleich auf beim Start, aber eben die Deutschen ein bisschen in Luv. Und dann ist eigentlich klar, was passiert, dann ist es halt ein Matchrace. Die Hinteren, die sind erstmal weg und jetzt Lee vor Luv. Die Neuseeländer durften luven und das haben sie auch gemacht. Also ich habe es jetzt gar nicht als so einen dramatischen. Also es war. Jeder, der da drauf guckt, sag ich mal, und da ein bisschen anfangen, der sagt, das ist klar, dass das jetzt gleich passiert. Klar, es ist eben kein, und ich meine, ich fand es ein bisschen erstaunlich, die internationalen Kommentatoren, hier, Stevie Morrison hat das so ein bisschen, oh, ist viel zu aggressive und Ja, aber Erik hat das überhaupt nicht so gesehen. Er sagte, er wusste, was da kommt. Und er wurde eben rausgeluft. Die Folge war ja im Grunde, es wäre jetzt nur blöd gewesen, sag mal, wenn die Neuseeländer sich jetzt auf ihren Gegner, den Deutschen, gestürzt hätten, in Anführungsstrichen, also quasi aggressiv rausgeluft hätten. Folge war ja, dass sie einen großen Umweg um die erste Tonne fahren mussten. Und dadurch sind dann die Briten ja wieder dran gewesen. Aber wenn jetzt die Neuseeländer, sag ich mal, nach diesem Move nur vor den Deutschen gewesen wären und die Briten wären vor gewesen, dann wäre das natürlich voll nach hinten losgegangen. So haben sie im Grunde geschafft, die Deutschen abzuhängen und gleichzeitig aber auch vor den Briten zu bleiben. Also das war eben dieser geniale Move. Ich muss jetzt nur sagen, ich habe das gerade auch nochmal meine Analyse nochmal online gestellt. Ich sehe da noch so eine andere Dimension, weil, wie gesagt, Morrison meinte ja, wieso haben die, wenn die jetzt quasi sich nicht mit den Deutschen beschäftigt hätten, dann wären sie ja, hätten sie den Vorsprung vor den Briten quasi gewahrt. Also das wäre dann genauso ein Szenario gewesen, wenn man sagt, okay, die Deutschen, mein Gott, das sind jetzt die Deutschen, die sind schon nicht so gut, die lassen wir mal außer Acht, wir kümmern uns jetzt nur um die Engländer, weil die liegen natürlich auch in der Gesamtwertung vorne. Die sind ja die ganze Zeit, die kämpfen damit um dieses 2-Millionen-Dollar-Finale, wo Deutschland ja schon nach den ersten Events ja eigentlich, sondern keine Chance mehr hat, hinzukommen. Aber das heißt, es ist im Grunde eine Wertschätzung, dass er quasi das deutsche Team für auf so einem hohen Niveau hält, dass es eben nötig ist, ihn sie rauszudrücken. Das muss man schon fast sagen, ist natürlich eine Änderung, weil sonst kann man sagen, wenn da ein klar schwächerer Gegner ist, dann muss ich mich um den nicht kümmern, sondern die werden schon ihre Fehler machen. Aber nach dem Sieg in Genf hat sich die Einschätzung da sicherlich verändert. Und was ich auch spannend fand, nur noch Fun Fact am Rande, das sind ja die drei 49er-Skipper, die bei Olympia 21 in Japan genau diese Plätze beim 49er-Olympia auf dem Podium eingenommen haben. Also Fletcher hat Gold gewonnen, Burling hat Silber gewonnen und Erik Heil hat Bronze gewonnen. Ne?
Ach
also,
echt, das ist ja lustig.
Das ist echt witzig, ne? Also das sind genau die 49er-Jungs. Witzigerweise ist natürlich Bei Erik Heil ist der Stuart Bissell, der, was macht er denn? Wingtrümmer, ist das der Volltrümmer? Ich vertue mich da immer. Aber das ist ja der Vorschoter, der damals mit Burling eben Silber geholt hat. Ganz knapp übrigens hinter Fletcher. Also auch nochmal eine andere. Aber das finde ich, muss für die jetzt echt so ein Déjà-vu sein. Natürlich weiß auch ein Fletcher, für uns mag das jetzt sein, oder für Leute, die jetzt auf den Stereotyp gucken, Deutschland liegt jetzt irgendwie in der Gesamtwertung, weiß ich nicht, siebter, achter, und das sind die Besseren. Ja, aber für Burling ist das Erik Heil, der ihn schon auch oft im 49er geschlagen hat, und genauso Fletcher, also die kennen sich, schätzen sich, wissen, was sie von den anderen zu erwarten haben, und dann kommt das im Endeffekt auch raus. Ne?
Miku, du hattest noch eine Frage dazu, ne? Haben wir im Vorfeld festgestellt, die wolltest du stellen zum SailGP.
Naja, also ich muss erstmal vorausschicken, so irgendwo, ich bin ja eher begeistert von diesen Regatten, wo so ein bisschen Herzschmerz mit dabei ist und wochenlang auf See und so weiter und so fort. Und SailGP ist jetzt nicht unbedingt so die Regattaform, die ich mir jedes Mal anschaue. Und schon gar nicht am vergangenen Wochenende, muss ich auch noch dazu sagen, weil da saß ich ja die ganze Zeit vor den Ergebnislisten, den Laufergebnislisten vom Ammersee, als Carsten da seine Contender-Deutsche Meisterschaft gesegelt ist. Aber davon reden wir später nochmal. Aber konnte ich nicht SailGP gucken. Ne?
Ich auch sagen, ich war gestern ZDF Jungs angemacht, um Ammersee zu gucken, und bin dann beim SailGP hingegangen. Ja, also ich habe gesagt, wozu bezahle ich GEZ, wenn das nicht kommt? Aber gut.
Ja, genau. So ähnlich hatte ich auch gedacht.
Ja.
Aber was ich noch dazu sagen wollte, also wirklich, SailGP, lass uns mal wirklich so, also ich bin ja wirklich begeisterter Segler, und ich war auch eine lange Zeit begeisterter Regatta-Segler in Sachen 470er und Laser und so weiter und so fort. Aber jetzt muss ich wirklich sagen, dieses Format, das ist ja ganz nett, so auf dem Computer anzuschauen, ja. Oder ich sehe auch furchtbar gerne die Filmchen, wenn die ineinander rasen, beim SailGP. Und es ist alles, ganz toll. Es ist alles ganz toll. Aber jetzt mal ernsthaft, ich raffe nichts. Ich raffe nichts, ich kapiere nichts, obwohl ich eigentlich zumindest, sagen wir mal, eine mittelmäßige Regatta-Vergangenheit habe. Schön. Aber ich raffe nichts. Wenn mir Carsten das nicht erklären würde, ob das jetzt hier im Podcast ist oder in seinen Artikeln von Segelreporter, dann hätte ich hätte gar keinen Spähen. Ich muss sagen, ich finde das ja ganz witzig, diese Geschichte, die du jetzt gerade eben erzählt hast. Ja, das ist ja wirklich spannend mit diesen Penalties und warum die da so langsam, so lange hinter denen hertreiben mussten, hinter den Franzosen, die so grottenschlecht waren. Schön. Ja, nur währenddessen habe ich nichts gerafft. Da habe ich nur gedacht, sag mal, was macht ihr für einen Scheißdreck? Ach, das kann doch wohl nicht wahr sein. So, und das ist jetzt so mein, ich möchte dazu sagen, als Frage, also du hast mich ja gefragt, was ich noch als Frage hätte. Meine Frage wäre jetzt in dem Zusammenhang wirklich, ihr habt ja auch schon so ein bisschen beantwortet, wie hat es denn jetzt eigentlich die deutsche Mannschaft geschafft, die Kurve wirklich zu kriegen? Jetzt, irgendwas muss ja dahinter stecken irgendwie. Haben die mehr trainiert jetzt oder was ist passiert?
Ja, du weißt ja, alle 14 Tage bist du dabei, wenn du kannst. Und wir haben ja noch einen Podcast, den regulären Segelreporter-Podcast, den du natürlich auch hörst, Michael. Aber ich glaube, diese Folge mit Erik Heil, die wir hatten vorhin.
Da war ich weg.
Da warst du weg, genau. Kannst du dir heute Abend nochmal anhören? Nee, dann, wenn du deinen Mini-Schlafanzug angezogen hast, legst du dich hin und hörst nochmal schön den Podcast. Und
was war das denn jetzt? Mini-Schlafanzug.
Hast du nicht so Minis auf deinem Schlafanzug?
Er dann von Violet Orange, oder?
Oh, bitte.
Er von Justine. Er ist Justine, okay, Violet, die ist noch zu klein.
Ja.
Erik hat das erklärt. Also, ziemlich gut auch. Also, du erkennst auch in diesem Gespräch mit dem, was ich echt cool fand, wie komplex diese Nummer ist. Also, dass man da nicht alles rafft, ist die eine Sache, was die da machen, also technisch, so ein Boot zu steuern, da würde ich gar nichts von raffen. Also, ich bin allein von diesem Lenkrad fasziniert, wo nochmal so Drehgriffe in dem Lenkkranz integriert sind. Wenn der Wingtrimmer dann gerade rüberläuft, dann kannst du mit deinem Lenkrad auch noch die Wings, ich finde es völlig wahnsinnig, was die da machen. Aber er erklärt ja, wie komplex das Ganze ist und diese Boote, das sind ja, ist ja nicht so, dass die sich bei Boat 24 so ein Boot kaufen, sondern die werden ja gestellt, ne? Jedes Jahr kriegen sie eins, die ganze Zeit Gas, berichtigen mich, wenn ich falsch liege.
Ja.
Und die sind ja alle gleich. Das, was die hatten, ist, ich meine, die sind ja später dazugekommen als alle anderen oder als viele andere, muss man sagen. Und er meinte, zum einen ist es so, dass die nicht so viele Trainingszeiten hatten und die halt mehr Training brauchen und so deren Verbesserung man im Prinzip überhaupt erstmal nicht merkt. Der sagt, wir haben uns Ziele gesetzt, aber die Ziele sind es nicht. Wir wollen jetzt dieses Jahr Fünfter werden, nächster Dritter oder nach Erster, sondern unsere Ziele sind wirklich immer kleine Schritte, die so klein sind und wenn die sich zusammensetzen, wird das Gesamte auch besser. Und ich habe das Gefühl, seit Sassnitz, wo sie ja mehr Trainingszeit hatten, das hat denen, glaube ich, gut getan. Vor allen Dingen die Starts sind der Wahnsinn, finde ich. Die sind ja irgendwie, die starten jetzt im Moment, finde ich, mit am besten von allen. Also sehr mutig, aber erfolgreich, ne, Carsten?
Ja, also du hast ja recht. Also ich habe das auch noch im Ohr, was Erik hatte und gesagt hat in unserem Podcast. Man muss, wenn man der Zeitpunkt, der war direkt nach Sassnitz, ne? Direkt nach dem, du warst ja auch, sind sie Vierter geworden, großer Erfolg, erstes Rennen irgendwie gewonnen. Da wusste man ja auch noch nicht, ob das jetzt nachhaltig ist, ne? Also da war, aber auch da war, hat das für auch für die, hat er ja erklärt, genau, wir sind geduldig und da hat er noch nicht mal gewusst, dass das in Genf so sensationell auch das Ding gewinnen, ne? Also insofern. Zur Frage, warum sind sie jetzt plötzlich so gut geworden? Und das ist ja wirklich jetzt, genau, da ist nicht so ein One-Hit-Wonder, sondern das ist jetzt das dritte Ding, also nach Platz 4, Platz 1, jetzt Platz 3. Ich glaube, kein anderes Team, habe ich jetzt nicht genau geguckt, aber ich wüsste keinen, der jetzt eine ähnliche Performance hat. Ich weiß nicht, ob die Briten auch dabei, guck mal, die Australier segeln aktuell hinterher und Also das ist, glaube ich, jeder wird dir jetzt sagen, auch von den anderen Skippern, klar, die machen auch alle kleine Schritte, sie gucken sich alle an. Jeder, das sind ja größere Teams mit Analysten. Wir haben jetzt auch mal, eben habe ich nochmal gesehen hier, Lennart Briesenick, der deutsche Coach aus Flensburg, der sprach auch nochmal davon, die segeln ja inzwischen mit, die haben ja quasi als mit zwei Coaches sitzen die, ja, wo sitzen die eigentlich? Sitzen die in England? Teilweise sitzen, auf jeden Fall kriegen die, haben die Online-Kontakt, ich glaube, einer ist teilweise vor Ort, ist unterschiedlich auch. Die Schiedsrichter zum Beispiel sitzen alle in England, die haben direkten Kontakt auf die Boote. Und das heißt, so ein Start, der wird auch, also Lennart hat einen, kann Calls geben, ja, wie, da ist die Leyline, nur noch 2 Minuten, nur noch, weiß ich nicht, 20 Sekunden bis zur Leyline da. Und also die segeln in dem Sinne online mit und haben, sind selber in diese Kommunikationsschleife mit eingebunden. Also es gehört alles mit dazu. Die segeln ja auch teilweise nur zu dritt, wie in Genf, wenn ganz wenig Wind ist. Dann segeln nur 3 Leute drauf und dann kommt das zum Tragen, was Stefan gerade gesagt hat, dass du die, an den Griffen muss der Steuermann tatsächlich selber den Foil-Controller machen, weil das diesen, weil die Jobs aufgeteilt werden müssen und du gar nicht genug Hände
ich
hast.
Ich könnte schon dieses Schiff gar nicht steuern. Dann noch die Foils-Controller dabei. Ja, genau. Ja, das ist völlig
ja, und völlig jetzt irre. Haben sie hier jetzt heute gestern dann eben zu 5 gesegelt oder aber nee am, und ich glaube am Samstag zu 4, da fragte mich auch einer, hä, wieso grindet denn da die Frau? Und das ist ja Anna, die ist ja, guck mal, das ist ja, die ist sicherlich nicht die Grinderin, sondern das ist die Strategin, so wird genau. Das immer genannt. Es muss ja auch eine Frau an Bord sein, ich glaube nur nicht, wenn die zu dritt segeln. So, dann war das natürlich der Grund, weil die Wahnsinn müssen eben zu 4 zählen. Dann wird geguckt, wie wird das verteilt am besten. Normalerweise gibt es stärker in dem Team als jetzt die Frau an Bord hier. Also es wird da hin und her gemixt, wer wie und wo und dabei ist. Aber nochmal, aber insofern zu der Frage, ich glaube jetzt gerade die Performance wo waren wir jetzt gerade? In Cadiz?
Cadiz, ja.
Die hat tatsächlich ganz klar mit dieser Startperformance zu tun, die aber auch schon in Genf ja besonders gut war halt. Ne? Und jetzt konnte man ziemlich genau sehen, wie die, dass es eine besondere Art von Start war, die anderen ja nur teilweise so gemacht haben. Und da sind sie einfach mit durchgekommen. Also ich glaube nicht, dass sich das jetzt einfach so wiederholen lässt beim nächsten Event in Abu Dhabi. Die werden schon mal gucken, was die Deutschen da machen, weil sie die beste Startperformance hingelegt haben. Das ist so durchschnittliche Starts. Also ich habe jetzt gerade eben die Überschrift, selbst Erik hat irgendwie gesagt, die Starts sind der Wahnsinn geworden. Das heißt ja nicht, dass sie immer so, also die machen, haben ja eigentlich, ich habe nur einen Start mehr rausgesucht und mir da so ein paar Screenshots draus gemacht. Das hat sich fast bei jedem Rennen, hatte fast immer das gleiche Muster gemacht. Und die haben gewartet, waren das letzte Boot immer so bis 19 Sekunden von dem Start, so ganz hinter dem Feld, ein Stück in Luv. Und dann sind sie, wenn die anderen quasi weiter in Lee noch, also sich diese Position erkämpfen, wie das klassisch ist, so bei Segelrennen ja auch. Du musst ja dann da sein, bei einer Minute normalerweise, beim normalen Start. Und wenn du nicht da bist, dann gibt es da keine Lücke mehr bei einer klassischen Linie gegen den Wind. Und dann lauern die quasi in Luft davon. Ich sage immer, wie so ein Greifvogel über dem Feld ist, aber öfter mal einfach mal, man sticht dann so runter auf die Meute. Naja, und die Kunst ist jetzt quasi ein Auge dazu, wenn du, also quasi mit doppeltem Speed von oben halt runter zu rasen und dann ein Auge dafür zu bekommen, wo öffnet sich jetzt da eine Lücke. Und die hat sich jetzt fast immer, ich glaube einmal nicht so gut geöffnet. Und wenn die Boote, sag ich mal, die an der Linie sind, die dann quasi zeittot machen müssen, weil sie nochmal gegen den Wind hochstellen, weil sie sonst zu früh wären, die fallen ja dann so bei 5 Sekunden vor dem Start, fallen die auch ab. Und in dem Moment, weil sie auch beschleunigen müssen, in dem Moment, wo sie abfallen, tun sich da eben Lücken auf. Und die haben da jetzt, ob das jetzt Erik alleine, so ein Start fährst auch nicht alleine, aber ich glaube, beim Start hat er schon einen großen Anteil, aber da wird da reingelotst dann auch. Es sind ganz viele Augen dabei, auch eben, wie gesagt, auch von Land, von den Coaches. Und dann siehst du, die werden schon vorher sagen, guck mal da zwischen Brasilien und Neuseeland, kann sich gleich was tun. Oder nee, nimm die andere Lücke vielleicht. Also das wird auch so ein Kommunikationsloop sein. Das hat jedenfalls, dieser Approach hat perfekt funktioniert. Und das ist jetzt einfach ein Schlüssel dafür, abgesehen davon, was du sagst, mit Trainingszeit hat natürlich auch was zu tun, aber die anderen haben ja auch mehr Trainingszeit. Die Amerikaner haben auch mehr Trainingszeit teilweise bekommen. Aber ist ja jetzt nicht so, dass sie sich einen Foiler irgendwo hinstellen und damit trainieren können.
Ja, aber er meinte, die haben so viel Simulatorzeit und so wenig Praxis gehabt. Und
wir
brauchen Praxis, um weiterzukommen. Wahrscheinlich war das jetzt so ein kleiner Schritt dazu. Ne?
Auch.
Naja, aber wir werden es.
Aber ich glaub, man muss dazu noch sagen, jetzt war zum Beispiel am Genfersee, war komplett andere Bedingungen. Flaute und Flachwasser. Hier waren jetzt Wellengang, nämlich Dünung in Cadiz und nochmal ein anderer Wing. Und dadurch musst du eigentlich schon wieder komplett andere Foil einstellen. Die haben nämlich, ist erst die zweite Saison, wenn die Australier von Anfang an dabei sind, seit fünfte, sechste Saison. Also das ist ja im Grunde die Erfahrung, die du durch Training dann versuchst auszugleichen. Und da kommen sie sicherlich näher ran. Aber es ist jetzt nicht so, die anderen dürfen alle nicht segeln und sie haben jetzt Trainingszeit und jetzt sind sie plötzlich schnell.
Also, nee, natürlich nicht. Genau. Aber natürlich brauchst du auch so ein bisschen.
Ist ein Teil.
So, das ist wie ein Fußballer, ne, der in eine neue Mannschaft kommt, der muss auch so mit dem ein bisschen trainieren, um klarzukommen. So wahrscheinlich, muss man wahrscheinlich sehen.
Was hat denn SailGP für Aufmerksamkeitswerte? Das würde mich echt mal interessieren. So irgendwie, kommen die beim breiten, interessierten Publikum an? Oder ist das nur was für echte Spezialisten, für Matchrace? Deutsche Meister?
Nee, überhaupt nicht. Das sind 100.000 waren jetzt in Cadiz. 100.000, die haben das live.
Das ist zwar ausverkauft, da war überhaupt nichts mehr zu kriegen. Ein Live-Tribüne, da sind Leute live, sitzen da, also es ist schon richtig krass.
Aber die sitzen da alle und warten drauf, dass die ineinander brettern oder kapieren, was da passiert.
Ja, auch. Ja klar, die sehen natürlich, wer jetzt erst über die Linie fährt und so.
Ja gut, also, okay.
Ich habe am Wochenende nochmal gesprochen, auch jemand in Sassnitz war und sagte, sag mal, hast du das gesehen? Und die waren da drauf und haben so eine riesen Anreise, wussten nicht, ob sie das machen. Und dann hat man die da gesehen und die, als sie dann da um die Ecke kamen, das war richtig Gänsehaut viel. Also allein diesen Speed zu sehen live, das ist ja das eine, aber du fragst ja nach Einschaltquoten, das weiß ich gar nicht so genau, aber ich sag auch immer nur, um die Dimension zu zeigen, dass ja so ein Team, wenn du da jetzt einsteigen willst, hatte Russell jedenfalls gesagt, der Treiber sagt natürlich immer hohe Zahlen, kostet irgendwie 80 Millionen.
Naja, überleg mal, Michael, das läuft im ZDF-Livestream.
Ja,
der YouTube-Kanal hat 1 Million Abonnenten. Das ist für Segeln schon sehr
cool.
Das sehr läuft cool, ja auch in anderen Fernsehsendern. Mhm. Und ich meine, die haben natürlich auch Zugpferde, ja. Also das deutsche Team wird von Sebastian Vettel. Ja. Guck mal hier, Kilian Mbappé, der investiert da. Da sind ja ganz viele Promis auch drin. Das geht so, die zielen natürlich so ein bisschen mehr, glaube ich, auf das Formel-1-Publikum.
Genau. Und Segler sind da gar nicht so im Fokus. Also deshalb sagen die ja KMH und nicht Knoten. Ne? Das war eine große Diskussion. Und das scheint zu funktionieren. Ich weiß jetzt gar nicht die Zahlen, aber es ist tatsächlich, das ist mehr als die Hälfte sind Nicht-Segler, die sich von diesem Spektakel und die jetzt natürlich auch verwirrt sind, genau wie du. Hey, was war denn da jetzt mit Penalty und was ist denn da? Man will es irgendwie wissen. Deshalb versuche ich auch, oder sehe ich, sage ich mal, die Rolle von Segelreporter, so da vielleicht ein paar Sachen zu erklären. Die versuchen auch selbst zu erklären. Das machen sie inzwischen immer besser. Also das hier deutsche Team intern. Aber am Endeffekt geht es einfach um das Erlebnis, die da durch die
Gegenwagen zu sehen. Eine Parallele zur Formel 1, ne? mit diesen Richterentscheidungen so nach einem Crash oder nach einem Abdrängen und dann auch wird diskutiert, wer hat denn da recht? Nee, das war doch Verstappen, war doch schuld und das kennt man. Der ist denn wohin reingefahren? Nee, der hat zugemacht. Und so, das sind ja auch so, da war ja auch, Formel 1 war ich war zu Zeiten so von Schumi noch, wo ich das Ganze intensiv verfolgt habe, da ging es immer hin und her mit diesen Entscheidungen und die FIA und die Regeln und so, das ist alles blöd. Ja klar, das hat. Ich meine, da versteht man von diesem Auto von, versteht man auch so wenig wie von, wenn man ein Auto fährt, wie was die da machen. Hm. Aber lass uns mal, Achtung, Überleitung, weiter navigieren. Guck mal schön, was kommt.
Navigieren.
Wir navigieren zum Navigier. Class 40. Ja. Und was brauchen wir zum Navigieren? Jetzt kommt kurz Orca und dann navigieren wir zur Class 40.
Eine kurze Werbung für unseren Podcast-Partner Orca. Überlegst du auch schon länger, ob du beim klassischen Kartenplotter bleiben oder doch auf Tablet und App umsteigen solltest? Dann schau dir mal Orca an, das Navigationssystem für alle, die heute modern unterwegs sind. Orca ist so einfach zu bedienen wie dein Smartphone und trotzdem so leistungsstark wie ein Plotter.
Im Zentrum steht der Orca Core, ein smarter GPS-Empfänger und Sensor-Hub, den du ganz easy mit dem NMEA 2000-Netzwerk deines Bootes verbinden kannst. Damit holst du dir Daten wie Tiefe, Wind, AIS und mehr direkt in die Orca-App auf Handy, Tablet, Desktop oder sogar auf deiner Smartwatch. Und wenn du einen Autopiloten hast, kannst du den direkt aus der App steuern. Orca hat übrigens auch ein eigenes Tablet am Start, das Orca Display. Wasserdicht, lesbar in der Sonne, hitzefest und es liegt kabellos in der Halterung. So behältst du jederzeit die Kontrolle, egal bei welchem Wetter. Ob du gerade deine Route planst, unterwegs navigierst oder einfach nur deine Instrumente im Blick behalten willst, mit Orca wird das alles ziemlich entspannt. Probier die App doch einfach mal kostenlos aus auf getorca.com. getorca.com. Den Link findest du auch in den Shownotes. Und damit ist die Werbung zu Ende. So, da sind wir navigiert zu Class 40 und Class 40, Lorient. Da ist Miku natürlich wieder der einsetzt, ne?
Ja, obwohl man muss wirklich dazu sagen, Lorient ist jetzt nicht unbedingt bei der Regatta, die aktuell in der Class 40 unterwegs ist, sagen wir mal so der Mittelpunkt von allem, sondern es geht tatsächlich um die Welt. Und ja, es sind auch nicht wie gewohnt große Regattafelder unterwegs und bei dieser Weltumsegelung. Wir hatten ja schon Regattafelder mit 40, 50 Class 40. Jetzt sind nur 8 unterwegs. Aber, dass alle aufmerksamen Segelreporterleser wissen das ja bereits, es ist besonders spannend, weil trotz dieser nur 8 Boote wirklich echt guter Sport geboten wird. Also meines Erachtens nach zumindest. Ja, wir haben ein deutsches Team dabei. Das hat sich mittlerweile bestimmt rumgesprochen. Und zwar unsere Class 40-Segler Lennart Burke und Melvin Fink. Und die sind jetzt mittlerweile in der zweiten Etappe schon unterwegs, nachdem sie die erste Etappe als zweite, den Prolog als zweite beendet haben und die erste Etappe als dritte beendet haben, sind sie jetzt hier in der zweiten Etappe. Das ist die längste von allen, 7000 Seemeilen, mindestens 35 Tage auf See. Das absolute, der absolute Gegenpol von dem, was wir eben gerade besprochen haben, über mit CellGP. Also die sind richtig lang unterwegs, werden lang unterwegs sein und machen jetzt richtig, haben jetzt richtig viel Spaß, in Anführungszeichen, gerade in den Doldrums, weil sehr schwierige Segelbedingungen. Sie kommen gerade raus aus den Doldrums und sind jetzt so ungefähr, ich weiß nicht, ja, vielleicht noch ein paar hundert Seemeilen vorm Äquator. Biegen jetzt gerade auf die Landkarte geschaut, auf den Trecker geschaut, links ab, also das heißt in Richtung Westen, um in einem ganz, ganz großen Bogen um das sogenannte St. Helena hoch hin herumzusegeln. Die werden jetzt höchstwahrscheinlich, so wie ich das einschätze, bis rüber nach Brasilien segeln, so wie das auch die IMOCA machen, um dann letztendlich in einem großen Bogen um dieses Hoch herumzukommen, um dann wieder zum Kap der guten Hoffnung Südafrika zu segeln. Ist alles jetzt ein bisschen sehr grob zusammengefasst. Ich kann dazu sagen, dass Melvin und Lennart richtig gut dabei sind. Die zeigen echt eine starke Performance, alle beide, und machen wirklich richtig was her auf ihrem Next Generation Sailing. Übrigens einer von 3 Runden, also Plattbug kann man ja bei den Class 40 nicht sagen, aber abgerundeten Bugboden, also letzte Generation, allerletzte Generation. Und die machen richtig was. Die haben richtig was drauf, machen das auch, sagen wir mal, medial hervorragend. Klasse, kleine Filmchen auf Facebook und Instagram. Und machen das wirklich richtig, richtig klasse. Also wer wirklich guten Hochseesport sehen will und das auch noch von einem deutschen Team, der sollte sich öfter mal deren soziale Medien anschauen. Ganz tolles Kino, meines Erachtens nach.
Machen die gut. Es gibt ja noch einen zweiten deutschsprachige Teilnehmerin oder eine dritte mit Lisa Berger. Die kenne ich persönlich schon seit 10 Jahren. Damals segelte sie noch als Segelschülerin auf dem Attersee, und die Karriere, die habe ich so verfolgt, weil ich sie halt von den Messen kenne, über ihren Ex-Freund kenne ich sie, Und die hat ja auch schon Mini-Transat gemacht. Jetzt fährt sie da auch mit rum. Liegt im Moment, ja, liegt jetzt auf dem 6. Platz.
Rang 6 genau. Ist sie, ja. Hm.
Aber Melvin und Lennart sind, also dritte Spitzengruppe, die liegen 3 Seemeilen auseinander.
Richtig.
Und führend ist, bekannter Name aus diesem Podcast auch, Amélie Grassi.
Ja, also sagen wir mal so, führend ist ihr Lipinski mit ja. Amélie Grassi.
Genau. Ja, ja, aber ich sage den Namen. Den ja, Namen kennen wir.
Ja, ja, da. Wie die Welten also, dann zusammenwachsen.
Muss ich Ian Lipinski kennen?
Ja, natürlich musst du Ian Lipinski kennen.
Ist okay, dann kenne ich ihn.
Große Nummer aus dem Mini gewesen früher.
Okay.
Und hat die Mini Transat gewonnen. Und hat für wunderbare Geschichten gesorgt, weil er auch irgendwann mal von einem Dampfer umgefahren wurde und so weiter und so fort. Also Ian Lipinski ist eine absolute Kultfigur in der Hochseeszene von Frankreich. Also ist wirklich ein ganz großes Kino, der Typ. Vor allem auch Class 40 Segler, als Class 40 Segler konsequent vorne mit dabei, obwohl nicht immer führend, aber immer vorne mit dabei, muss man wirklich dazu sagen. Und Lipinski hat halt jetzt, das ist ja ist das Spezielle von dieser, bei dieser Globe 40, hat halt wirklich jetzt es geschafft, eine der interessantesten Seglerinnen an Bord zu holen, diese Amélie Grassi, weil das ist möglich dass, bei dieser Regatta, dass du von Etappe zu Etappe vollkommen dein Team austauscht. Also ich wusste gar nicht, dass das ganz möglich ist. Ich dachte wirklich nur, dass der Co-Skipper oder die Co-Skipperin dazugeholt werden kann. Aber nein, die Belgier, die im Moment als Zweitplatzierte unterwegs sind, die haben es tatsächlich sogar geschafft, völlig neue Leute auf das Boot zu setzen. Und ich weiß ja, das ist, müsste man wirklich mal diskutieren, ob das wirklich noch so spannend ist.
Ja, letztendlich.
Das müsste man wirklich mal durchsprechen.
Man kann diese Regatta ja auch, ehrlich gesagt, ich habe mich da sehr drauf gefreut und es waren ja auch tatsächlich im Vorfeld wurde da schon gesprochen, dass da auch mehr Teilnehmer dabei sind. Ne? Also es war auch, glaube ich, also habe ich es von Lipinski jedenfalls gelesen, der war auch ziemlich enttäuscht, weil im Endeffekt muss man ja nur sagen, es sind eigentlich 3 Boote, diese wo du schon von sprachst, diese Sco Class 40s, die segeln im Grunde eine andere Klasse als die da. Also was anderes als dass irgendeiner von denen jetzt Vierter werden sollte, da muss schon irgendwie was passieren halt. Und eigentlich
ist
so, ich meine, wie war denn das immer? Bei der Route Rum oder TGV, da sind 40 oder 50 Class 40s, ne?
50 wurde das. Mal genau. 52, wirklich. Also da ist genau. Ordentlich was los. Ja,
und ich hatte immer er hatte, glaube ich, auch die Hoffnung geäußert, dass es irgendwie mehr werden. Und tatsächlich haben wir Lipinski, ich glaube, du hast ja auch schon mal ein Porträt geschrieben. Und es war ja auch immer so der aufsteigende Mann, der auch, aber der dann eigentlich nicht so richtig den Sprung. Und man dachte, ey, das ist jetzt der Superstar dazu zur Imoca-Szene, was ja dann der nächste ist, den hat er irgendwie nie so richtig geschafft. Und naja, egal.
Wollte aber nie. Der hat nie.
Ja, sagt gesagt, er. Ja,
also sagt wirklich, er. Man kann dem das auch abnehmen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Angebote hatte. Der wollte nicht in diese teure Nummer da rein. Der ist auch sehr, in Anführungszeichen, familienfreundlich, was man jetzt bei einer Segelung, die 8 Monate dauert, nicht unbedingt annehmen würde. Aber er ist wirklich ein Familienmensch und der will nicht alles da rein investieren in den Segelsport.
Naja, das ist natürlich dann, auch wenn du irgendwie eine Spitze willst, dann ist das, wäre das schon irgendwie komisch, weil Class 40 ist halt nicht Imoca, das ist halt zweite, dritte Liga dann im Vergleich. Und wenn du mit 8 Booten um die Welt segelst, ist es auch nicht ein Highlight. Ich finde aber tatsächlich als Aspekt, und da hast du recht, sehe ich auch so, dass die Jungs dann, für die ist das ein großes Ding. Besonders wie sie darüber berichten. Und die fahren eben, das ist für die, naja, wir haben ja nun das oft schon mal drüber gesprochen. Das ist natürlich irgendeine Geschichte, die ja tatsächlich auch Boris so gemacht hat, damals mit Felix Oehme. Ob das jetzt ein Start wird, die sagen ja auch, die wollen ja gar nicht unbedingt jetzt Imoca, kannst du jetzt ja auch nicht sagen, ich segel jetzt um die Welt und will dann Imoca. Aber für die ist es natürlich ein Hammererlebnis. Und jetzt da auch zum ersten Mal durch die Doldrums und was haben sie über ihre erste Squall berichtet. Und hoffentlich trägt es das, was sie wirklich von Bord berichten. Und bisher ist es eben ehrlich und authentisch, finde ich gut. Aber ich glaube, und was ich viel, viel spannender finde, ist eigentlich, wenn ich das sehe, so ein Start, also war ja eine so, ich weiß nicht, so eine Startsequenz, wo sie wirklich einfach völlig respektlos den Belgiern irgendwie von Louvre so reinstechen, so einen Hook schaffen und dann den wirklich abdrängen und auch den besten Start fahren, noch besser als Lipinski. Und danach, ja, und dann auch in Führung da gehen. Also die sind jetzt nicht so nach dem Motto, da wir stellen uns hinten an, sondern die haben wirklich den Anspruch und waren ja auch, die andere Geschichte ist ja auch parallel, hat es auch jetzt drüber geschrieben, wie der Gennaker da kaputt gegangen ist. Jetzt irgendwie die haben jetzt ja sogar geschafft, den an Bord zu nehmen jetzt für den Neustart, den sie vorher kaputt gemacht haben in einem Crowdfunding und alle Friends and Family finanzieren und die Sponsoren haben was da reingetan, um so ein Segel zu bezahlen, was ihnen eben bei den Kanaren, glaube ich, war das, ne? Wo es über Bord gegangen ist.
Vor den Kanaren.
Vor den Kanaren. Direkt daneben. Und im Endeffekt sind das natürlich schöne Geschichten und wenn man die sieht, wie betröppelt sie, man könnte ja jetzt auch sagen, auch ist das Spiel weg und jetzt fahren wir trotzdem um die Welt, aber die waren so genervt, weil sie da ja auch sogar auf Platz 2 tatsächlich lagen und Lipinski angreifen konnten, dass das sportlich nicht funktioniert und das nehme ich denen wirklich ab, das merkt man so, sie wollen da rein und es wäre eine riesen Überraschung, aber es ist jetzt im Grunde das Ziel, ob die, ja, eigentlich sind sie auf Platz 3 gepolt, aber vielleicht können sie mal da wirklich vorne angreifen und vielleicht gelingt es ihnen. Das wäre jetzt sowas Schönes. Aber sonst, ich glaube, Vierter werden sie da nicht.
Die haben ja noch deutsche Eisen im Feuer. Jetzt muss ich Sandfass Klaus 30 OD heißt es, ne?
So ist es, genau, ja.
Lina Rexkins und Sverre Reinke. Carsten, die haben Platz 2 in der Quali gemacht, erzähl du mal.
Ja, genau, das ist ja die Double, oh Gott, muss mit dem Namen, habe ich immer gehört, Double-Handed Mixed Offshore Weltmeisterschaft.
Ja, World Championship.
Genau, und das ist ja deshalb interessant, weil das ja lange die olympische Disziplin war, wenn ihr euch noch erinnert, die ja eigentlich schon für Marseille geplant war, wo das bei World Sailing hin und her ging, sind doch Disziplinen dann rausgeflogen, dann war das plötzlich olympisch, dann haben sie die Kitesurfer raus, ich krieg's gar nicht mehr ganz zusammen, dann waren sie plötzlich wieder drin und dann kurz vorher, bevor das eigentlich abgesegnet werden sollte, diese Offshore-Disziplin hieß es ja, ich habe noch die Überschrift im Kopf, ja, weil sie Angst vor Piraten haben, vor Marseille, Sicherheitsbedenken tatsächlich. Bei Olympia wissen wir, ist immer im Fokus, wenn da irgendwer wen jetzt wer nicht gesichert werden kann. Also das war so das Argument, wieso es dann nicht olympische Disziplin geworden ist. Ich habe meine Frau schon angemacht, oh, wollen wir nicht Mixed Offshore fahren? Das war so, also haben sich einige lustigerweise schon formiert, jetzt nochmal auf alte Tage eine Olympiade-Kampagne zu machen. Nein, ist natürlich Quatsch. Aber die beiden eben, die sind da tatsächlich für prädestiniert. Also die Frage war ja auch genau, wird es ein One-Design-Boot geben, mit dem man das dann aussegelt und wird das ein Boot sein für die gesamte Kampagne oder wird bei jedem Event ein anderes Boot sein? Also muss man sich so ein Boot, also das waren alles so Fragen drumherum, wie auch immer. Diese Regatta ist jetzt das Überbleibsel. Vergangenes Jahr ist das schon mal ausgesegelt worden von World Sailing, diese Offshore-Meisterschaft, da waren auch Lina und Sverre dabei, sind, glaube ich, Siebter geworden.
Die waren richtig gut.
Beim letzten Mal waren die nicht geworden. Besser. Doch. Kannst du mal bei Siegerreporter nachlesen.
Ja.
Ich habe es genau, also ich habe es jetzt im Kopf. Und diesmal sind sie als Sechster geworden. Und sahen Zweite in der, waren insgesamt, glaube ich, 21 Teams dabei. Da sind sie zwei Qualifikationsgruppen gefahren. Einmal zu 10. und einmal zu 11. Und sie haben das Rennen, ich glaube, die waren in der Gruppe mit 11. Und dann haben sich dann die Top, war denn das? Die Top 5 qualifiziert. Genau. Musste Fünfte. Und dann sind sie eben Zweiter geworden. Und dann gab es noch einen so einen Hoffnungslauf, den haben nachher die Neuseeländer gewonnen, also waren dann im Endeffekt auch 11 im Finale von jeweils zwei Gruppen. Naja, und dann sind sie da Und im Endeffekt haben die favorisierten Franzosen gewonnen, wobei das denen auch ein, weil im vergangenen Jahr haben nämlich die Briten gewonnen, das fanden die Franzosen überhaupt nicht witzig und jetzt haben sie gesagt, ah, es ist gut, gerade vor letztem Jahr. Und es war ein Langstreckenrennen, ich glaube über eine Nacht, zwei Tage, eine Nacht und konnte man sich spannend eigentlich angucken auf dem Tracker. Ja, schade. Ich glaube, im Sechsten ist sie sehr zufrieden, war aber sehr flau und die mussten ankern. Ich glaube, sie selbst haben nicht geankert, aber zwei, drei Teams im Gegenstrom total flau und das ist natürlich dann auch.
Also, ich muss mal eine Bresche für sie schlagen. Es war ein Schweinerennen.
Ja, ja.
Genau. Eindeutig. Es war eindeutig ein Schweinerennen und die können besser, ne? Und ich muss sagen, nur noch mal auf letztes Jahr zurückzukommen. Sie sind Vierte geworden im Finale.
Ne? Aha, gut, jetzt wollte ich sehen. Ja. Okay. Ich suche das noch mal raus. Ich guck das.
Ja, such du das noch mal raus. Aber ja, Vierte. Und wirklich, die können besser. Die sind richtig gut. Also ich muss ehrlich sagen, ich beobachte die Lina ja schon seit langer Zeit, auch wegen ihrer zwei Teilnahmen bei der Mini-Transat. Und sagen wir mal so, ganz gelinde gesagt, bei der ersten Mini-Transat ja, ist sie von vielen Leuten einfach nicht richtig für voll genommen worden. Also das wird sie mir jetzt auch verzeihen, wenn sie das hört, ganz bestimmt. Zweite Mini-Transat hat man sie schon ein bisschen aufmerksamer betrachtet. Nicht zuletzt, weil sie mit einem neuen Boot da an den Start gegangen ist. Und dann hat sie aber mit diesem neuen Boot unglaublich Pech gehabt. Ja, eine Scobook-Produktion aus Italien. Also da ist alles kaputt gegangen, was kaputt gehen konnte. Lange Rede, kurzer Sinn, dass sie jetzt da in diese OD eingestiegen ist mit ihrem Lebenspartner, das ist schon eine spannende Angelegenheit, muss man wirklich sagen. Weil sie auch auf die Art und Weise als eine der wenigen deutschen Seglerinnen, Hochseeseglerinnen, wirklich auch Biss zeigt. Ich meine, man muss das ja mal so sehen, die haben ein eigenes Boot gekauft, die haben ja auch richtig relativ hohe eigene finanzielle Aufwendungen und ja, die bewegen das Boot bei vielen anderen Regatten auch, über die wir gar nicht alle berichten können.
Fast and Race sind sehr gut unterwegs.
Bitte?
Sie sind Fast and Race mitgefahren.
Ja, beispielsweise. Und die machen das gut. Die sind beide voll berufstätig. Ja,
genau, sie ist Medizinerin, er ist, glaube ich, irgendwie Ingenieur.
Und das finde ich echt klasse. Also muss ich ehrlich sagen. Und deswegen nochmal in die Bresche springen, insofern, dies war ein Schweinerennen, die waren gut genug für einen Top-3-Platz. So, ja, aber jetzt sage ich das einfach mal.
Ja, aber Schweinerennen hin oder her, im Endeffekt haben die, also ich habe auch mal angerufen, wer da gewonnen hat, das ist dann, haben wir auch schon oft, ich glaube, mit haben wir da letztens drüber gesprochen im Podcast, jedenfalls diese Art von Segelstipendien bekommen halt, ne? Die hatte, also jetzt wieder bei den Franzosen sind ja auch so ganz junge, Anfang 20-Jährige, die das schon auch schon Figaro machen und Kreuz, also so eine richtig in diese Schiene reingekommen, ganz andere Ausbildung haben. Und die beiden, das noch find ich tatsächlich noch faszinierend. Ich finde ja tatsächlich den Zverev, das konnte ich erst gar nicht glauben, der ist fünfmal deutscher Meister in der Europe geworden. Sie war ja auch Europäerin, daher kennen die sich. Aber das heißt, er ist nicht irgendwer, sondern wenn du Meister wirst in der Klasse und in Europe, die ist ja durchaus, ist jetzt nicht olympisch, aber da gibt es gerade in Skandinavien große Felder und auf hohem Niveau und dann zeigst du schon einen gewissen Biss und auch eine Kenntnisse über diesen Sport, die du auch mit in so ein Offshore-Segeln transportieren kannst. Und naja, und wenn du One Design segelst, ja, Schweinerennen, okay. Und da sind auch Glücksfaktor mit dabei, aber die in dem Moment, wo sich die ersten drei da abgesetzt haben, oder ich glaube die ersten vier, ja, die waren da einfach weg. Ich habe jetzt noch nichts, das sind dann ja auch die Mitfavoriten gewesen. Ne?
Genau.
Ja, Schweinerennen. Ja.
Das waren sie.
Ich zuck da zusammen, weil sich das nur nach Glück anhört. Das ist auch beim Schweinerennen nicht nur so. Aber ist gut, wir haben es ja jetzt eingeordnet. Also. Ja, perfekt. Also Spaß.
Haben wir es mit den Schweinchen? Haben wir es jetzt?
Mhm. Ja.
Wir werden noch kleiner, bevor wir dann nochmal zu den Imokas kommen. Da gibt es ja auch einiges Neues. Miku, dein Thema Mini. Wie hast du das denn verfolgt, diese Absage? Es war ja irgendwie ganz, ja, sag mal, befürwortenswert, dass die die nach Hause geholt haben. Und es ist ja zum Glück nichts passiert, ne? So mehr oder weniger mit dem Hurricane.
Ja, also das wäre schon kernig geworden, ne? Also um es ganz kurz zusammenzufassen, erste Etappe Mini-Transat auf Höhe Spanien, Portugal, ist einem Sturm, also die Segler sind auf Höhe Spanien, Portugal auf dem Weg zu den Kanaren und einem Sturm namens Gabriele, der von den, ja, von den karibischen Gewässern sozusagen herüberkam, dem ist dann eingefallen, nicht den nördlichen Kurs zu nehmen, wie man das sonst immer macht, nämlich als ordentlicher Sturm, nämlich über Irland und Schottland dann oben irgendwie in den Ärmelkanal reinklatschen, sondern aufgrund, weil das Wasser des Atlantik sich um 2 Grad mehr erwärmt hatte, ist der tatsächlich südlicher gezogen. Also das kann man jetzt natürlich meteorologisch ganz genau erklären. Ich kann es nicht. Ich kann nur wiedergeben, was ich von den einzelnen Meteorologen gehört habe. Tatsächlich ist es so, dass diese 2 Grad erhöhte Wassertemperatur im Atlantik dazu geführt haben, dass dieser Sturm südlicher gezogen ist und weniger an Stärke verloren hat als normalerweise, wenn er über den nördlichen Bereich zieht. So, und jetzt kam der mit 50 Knoten da auf dieses Feld zu, womit keiner in dem Sinne gerechnet hatte. Wir haben natürlich alle diesen Sturm im Blick gehabt, aber dann richtig mit gerechnet, dass der so tief runterkommt, hat keiner, noch nicht mal auch nicht Dumas, der auch hier in dieser Regatta der große meteorologische Guru ist. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Er ist gekommen, der Sturm, und es musste die erste Regatta abgebrochen werden. Jetzt ist das eigentlich, muss man dazu sagen, eigentlich eine Entscheidung, die man jetzt nicht unbedingt so von den Ministern gewöhnt ist. Weil wir erinnern uns, 2021, wenn ich mich richtig entsinne, war ja Melvin Fink unterwegs, weit vorne gelegen, bei der Mini-Transat in der Serienwertung. Und
Der lag nicht vorne.
Aber er war weit vorne.
Nee, er gehörte mit zu den.
Weit im Feld vorne.
So meinst du das?
Ja, so meinte ich. Ja. Also weit im Feld vorne, ja, ich würde mal so sagen. Er war tatsächlich weit vorne. Es waren noch ein paar Prototypen vor ihm, die auch.
Nee.
Also jedenfalls, er ist weiter gesegelt. Und den anderen wurde empfohlen, einen Nothafen anzulaufen, weil ein ähnlicher Sturm auf Höhe Cap Finisterre in Spanien über sie hereinbrach. Und er ist weiter gesegelt. Wir brauchen gar nicht wieder in diese Polemik reingehen, die es damals tatsächlich gegeben hat um diesen Fall, weil Carsten es gewagt hat. Carsten hat gewagt zu sagen, er wird sich da nicht so besonders drüber freuen, über diesen ersten Platz, den er dann letztendlich tatsächlich ersegelt hat, weil die anderen ja in den Nothafen gesegelt sind. Nur jetzt hat die Class Mini tatsächlich was dazugelernt, nämlich, dass sie gesagt haben, wir machen jetzt eine echte Entscheidung. Wir sagen, diese Etappe wird abgebrochen. Guckt, dass ihr in Sicherheit kommt, aber es wird nichts gezählt. Auch nicht so irgendwie zählen, da wo ihr jetzt im Moment gerade seid. Laut Trecker, die Positionierung behalten wir bei, nix. Sondern ab in den Nothafen, Thema abgehakt. Und das war eigentlich, sagen wir mal, ein Punkt, der in den Kreisen der Ministern wirklich für große Diskussionen gesorgt hat. Die meisten waren zwar wirklich davon überzeugt, dass das die richtige Entscheidung war. Andere haben irgendwo darauf haben argumentiert, man hätte beispielsweise auch das Känguru-Prinzip anwenden können, nach Trecker auf Platz so und so gewesen und entsprechend mit den entsprechenden Abständen segelt ihr wieder los. Aber das wäre alles hochkompliziert geworden und ob das wirklich geklappt hätte, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Ich glaube, dass diese Entscheidung von der Class Mini wirklich die richtige war. Weil der Sturm ist mit 55 bis 60 Knoten über die Küste gekommen. Es gab einen Segler noch, der, der wirklich im allerletzten Moment, der war halt sehr, sehr weit westlich platziert und der im allerletzten Moment dann wirklich einen Nothafen erreicht hat, an der portugiesischen Küste, wenn ich mich richtig entsinne. Und ansonsten waren alle wirklich, wirklich sehr, sehr froh, dass dieser Kelch an ihnen vorübergegangen ist auf hoher See. Es waren 6 bis 8 Meter hohe Wellen. Und wie gesagt, diese wirklich starken Windverhältnisse. Es war meines Erachtens nach gut und richtig. Nur, ja, jetzt haben wir eine Mini-Transat. Im Moment segeln sie alle gerade aus ihren Nothäfen, sind sie schon rausgesegelt, segeln alle jetzt in Richtung Kanaren, dem Etappenziel der ersten Etappe. Und es soll weitergehen am 25. Oktober von den Kanaren. Also dieses Jahr eine Mini-Transat mit nur einer Etappe. Und zwar eben die vormals zweite Etappe von den Kanaren rüber in die Karibik.
Jetzt habe ich ein paar Mal gelesen, die Forderung oder die Frage, die ich plausibel finde. Warum macht man das eigentlich jetzt? Warum machen die das nicht später? Weil jetzt ist ja die Zeit, wo diese Stürme... Es ist jetzt nicht außergewöhnlich, dass jetzt Stürme kommen.
Naja, das ist ganz, ganz einfach gesagt. Die haben es früher später gestartet. Die haben das früher später gestartet, weil die Stürme in der Biskaya damals noch nicht so früh im Winter oder im Herbst über die Biskaya hergefallen sind. Das war früher, war ganz normal, 1. November oder um den Dreh rum, Start der Mini-Transat. Das hat man gemacht, relativ spät, aus dem ganz simplen Grund, weil dann die Hurricane-Saison in der Karibik vorbei ist. Es geht ja in erster Linie um die Ankünfte. Weil wenn die mitten in der Hurricane-Saison in der Karibik ankommen würden, das wäre ja völlig katastrophal.
Nee, wieso? Die Hurricane-Saison ist ja dann vorbei. Also die ist ja jetzt gerade.
Die ist dann vorbei.
Wenn die noch später starten, ist sie erst recht vorbei. Ich meine, die klassische Atlantiküberquerung geht so Dezember. Ist das immer so die Zeit, wo die Leute rüberfahren? Gut, von den Kanaren, aber...
Ja, aber jetzt, das habe ich vielleicht eben falsch ausgedrückt, aber sie sind jetzt früher gestartet, weil es immer mehr Stürme gibt, die in die Biskaya beziehungsweise die Nordwestküste von Spanien über die hinwegziehen. Also, und da sprach man noch nicht mal von Stürmen, sondern eben von Tiefs. Und jetzt dieser Sturm, die Gabriele, die hat es dann tatsächlich geschafft, das alles nochmal zu unterstreichen und zu rechtfertigen im Endeffekt. Ne?
Aber das war ja dann auch, genau, ich glaube beim letzten Mal, von der Situation, die du beim letzten Mal sprachst, das war eben genau so ein Sturmtief, glaube ich, ne?
Und richtig.
Diesmal war das ja, Sebastian Macher hat das ja auch mehrfach darüber berichtet und das hat sich ja, ich glaube, Gabriele, ich weiß nicht, ob das nachher der Entnahme war. Jedenfalls ist das ja der Hurricane, das ist ja eine Verbindung zweier Hurricanes gewesen, so hat Sebastian das jedenfalls erklärt, die sich dann über Bermuda da irgendwo vereinigt haben und zu einem noch größeren Sturm und genau wie du dann sagst, durch die Wassertemperatur, Energie und bis Richtung Portugal gekommen. Also es ist dann wieder, das ist dann eher diese Hurricane-Nummer, die dann damit reinfließt, ne? Aber eben auch verstärkt. Also, ja, wahrscheinlich, wie du es machst.
Wir haben Sebastian im November hier zu Gast im Podcast.
Ja, können wir nochmal erklären.
Wir können das nochmal erklären. Wir können auch erklären, nicht mehr auch viel, warum das kein Wetter ist, sondern Klima. Und was eigentlich der Unterschied zwischen Wetter und Klima ist.
Ja, ist schon faszinierend. Aber ich finde nochmal den Punkt, also das habe ich ja auch beobachtet, also die Kritik damals an der Entscheidung der Wettverlagerung, das war ja das große Thema, dass sie den Seglern quasi die Entscheidung auferlegt haben oder sie selbst nicht irgendwie nach vorne gegangen und es entschieden haben, so nee, macht ihr jeder selbst. Und dann kam ja diese fiese Nummer irgendwie von Melving daraus, ich sage ja heutzutage auch, der war einfach noch ein bisschen jung und hat sich da eben falsch entschieden und die ganze Klasse hat das eben im Grunde anders wahrgenommen, sind an Land gefahren und haben sich dann selbst organisiert und mit diesen Abständen und so sind dann wieder losgefahren, aber es ist natürlich totaler Mist ist für so eine Regatta, da muss eine Wettfahrtleitung, die bricht entweder ab oder nicht, dann kannst du nicht sagen, überlass das, diese Entscheidung mal den Segler. Und da finde ich auch, da haben sie jetzt wirklich
gelernt. Genau, dann kommt sowas raus wie mit Melvin,
genau.
Der vielleicht gedacht hat, ja, komm, ich ziehe das jetzt durch. Der war ja wahrscheinlich keine böse Absicht, denn der sah halt hinterher ein bisschen blöd aus.
Ja, ja,
er hat die ganze Szene, glaube ich.
Er hat es ja schon so formuliert, das war jetzt so ein bisschen ungeschickt. Ich glaube aber auch, dass er da jung war, weil die Kollegen waren da schon irgendwie gepisst halt. Ne? Und weil der hat ja die so dastehen lassen nach dem Motto, ja, die Weicheier, die fahren jetzt alle an Land und nee, ich ziehe das durch. Wir wollen es fast ja nicht wieder aufmachen. Ich glaube, auch im Nachhinein hat das dann im Endeffekt, müsste man ihn nochmal fragen, wie er das eigentlich im Rückblick sieht, weil das jetzt macht er ja da auch auf der Class 4 den ganz anderen Eindruck. Das ist sehr, sehr erfrischend, wie er da auch vor der Kamera ist. Und ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Ich meine, in dem Zeitalter entwickelt, hätte damals einfach sagen müssen, ja, sorry, doof. Das war ja auch, wenn ihr euch erinnert, unser Österreicher Christian Kade, der ist ja auch erst ein Stück weiter gefahren, ist dann in eine andere Richtung und hat es dann auch, also das war alles ja okay und das ist auch ganz anders dann anders kommuniziert. Über den muss ich mich übrigens, genau, vielleicht ein paar Jahre vorher hat Christian den Rekord, den noch bestehenden Rekord gebrochen, indem er da auf dem Laser geschlafen hat und rumgehört. Ich muss es nochmal irgendwie aktualisieren. Er hat dann genau. Und er hat tatsächlich, der Slowene, der es, glaube ich, gemacht hat, der hat einfach gesagt, ich habe einen Guinness-Buch-Rekord gemacht und dann hat er gar nicht den Held EM. Aber hat er nette Mail geschrieben, ich werde das vielleicht nochmal hochziehen. Okay,
nehmen wir. Ich muss noch kurz sagen, der Sturm hieß tatsächlich Gabriel. Also Carsten,
auch ja, wenn
es vorher ein anderer noch, dass ein Zwillingssturm gab oder sonst irgendwas.
Ja, das waren am Ende, als sie dann ankamen, dann bei uns, ist es dann so Gabriel gewesen.
Also bei uns ankam, genau.
Genau, und vorher waren das eben zwei Hurricanes, ja. Muss der Sebastian mal checken.
Wir machen ein neues Festchen auf, das letzte des Tages. Ich stelle euch eine Preisfrage. Wer in diesem ganzen Vendée-Imoca-Zirkus ist denn der am meisten so mit Sustainability, also Nachhaltigkeit und sowas hantiert? Wisst ihr das?
Wenn du die Preisfrage stellst, dann weiß ich von vornherein, egal, du hättest gar nicht formulieren müssen, welche Frage das ist.
Wer ist, genau.
Ja, wenn du mit Wer und Imoca anfängst, dann kann es nur, Carsten, sag's.
Bist bestimmt aus Neuseeland, irgendwie ein Vogel.
Es kann nur einer sein, der mit CC.
Conrad Coleman.
Coleman, genau. CC.
Ja, wisst ihr warum? Ich meine, das hatten wir schon mal, diese Nummer. Der ist ja schon bei seiner ersten Vendée mit dem Elektromotor gefahren, ist bei seiner letzten Vendée mit dem Elektromotor gefahren, der hat gar keinen Diesel drin, hat wirklich alles aus Solar und sowas erzeugt, also der hatte keine Stromversorgung durch Generator und deshalb komme ich eigentlich drauf, es gibt eine neue Pressemitteilung von ihm, er hat einen neuen Sponsor und zwar die Firma, jetzt muss ich gucken, Neoen, kennst du die?
Ja, die sind bekannt, ja, durchaus. Das ist
der größte unabhängige Produzent von erneuerbaren Energien weltweit übrigens. Und die haben sich, da muss man jetzt sagen, Chapeau, Konrad, weil, kommen wir gleich noch zu, mit Sponsoren läuft es ja doch nicht so dicke. Also Carsten hat da irgendwie neue Zahlen gerade, oder das Alima fällt, das jetzt gerade schwierig ist. Konrad hat einen Sponsor, allerdings für 2 Jahre. Das beinhaltet die Vendée nicht, aber das hört sich gut an. Ich weiß noch nicht, ob er jetzt ein Schiff baut, aber er hat gesagt, wir haben eine Partnerschaft für 2 Jahre in dieser Imoca Globe Series. Also der wird noch weiterhin auftauchen. Fand ich bemerkenswert, dass er sich so einen Sponsor an Land zieht.
Also er wird sich mit Sicherheit kein neues Schiff kaufen für zwei Jahre.
Nee.
Ja. Ich weiß auch nicht, was das bedeutet jetzt. Oder das ist ja, finde ich positiv, super. Jeder Call ist da ja irgendwie wichtig. Aber in welchem Rahmen sich das jetzt bewegt, wäre mal interessant.
Na gut, Conrad wird sich kein neues Boot bauen. Also vielleicht kauft
er
ein
neues. Vielleicht will er mal einen Foiler haben. Oder will er bestimmt auch einen haben. Ne?
Ja, vielleicht kriegt er jetzt mal einen Foiler. Oder,
also gibt ja genug auf dem Markt. Gibt ja genug.
Ja, das ist definitiv. Ja.
Mit seinem Schiffchen wird der nicht mehr teilnehmen dürfen vom Alter. Ist zu alt, seine MS Emlyn. Jetzt hieß sie MS Europe irgendwie. MN Emlyn. Hat ja einen anderen Namen, aber gleicher Konzern dahinter. Gut, jetzt hat er einen neuen Sponsor. Das fand ich eine schöne Nachricht, weil ja die anderen, Carsten, wo die großen Namen immer noch viel nach Sponsoren suchen.
Ja, sind jetzt einige. Also wir hatten ja auch schon mal andere. Ich glaube, Michael hat es ja auch schon mal irgendwie angesprochen bei einem unserer letzten Podcasts, so, dass es da teilweise nicht so gute Zeichen im Hinblick auf die nächste Vendée Globe gibt. Und wir haben ja, was haben wir jetzt schon ein paar vermeldet, die ihre Sponsoren eben verloren haben. Ich erinnere mich, über den haben wir letztens auch gar nicht gesprochen. Michael hat auch mal über Maxime Sorel, das ist, glaube ich, der Erste, der ausgefallen ist bei der Vendée Globe. Fand das immer so spannend. Ne? War das nicht der auf dem Mount Everest hoch ist?
Und, genau der.
Mhm. Genau. Und der kommt auch nicht in die Gänge. Bester Van bekommt sich hin. Zuletzt war es Louis Bertin, den finde ich ja persönlich total spannend, so ein Salzbuckel irgendwie, der ja sensationell bei der vorvergangenen Vendée Globe doch Dritter geworden ist, hat jetzt auch gesagt, Sponsor geht nicht. Naja, und dann, ich habe so einen Beitrag gelesen, irgendwie, der tatsächlich alles mal so ein bisschen zusammenfasst, und da sieht es tatsächlich sehr, sehr die nächste Vendée Globe negativ, und da steht die Aussage, ich meine, wir erinnern uns, beim letzten Mal waren es ja 40 Boote, und da mussten da sogar welche abgesagt werden. Dieser Race for Miles, da musste man ja genug Meilen sammeln, um dann noch starten zu können. Wir wissen die Geschichte von Clarisse, dass es nur ganz knapp geschafft hat. Naja, und da meinen sie jetzt, dass tatsächlich diese 40 nicht erreichen, wenn dann überhaupt 25. Und das ist natürlich schon erstaunlich, und die Gründe dafür sind, ja, dass viele, viele Sponsoren tatsächlich einfach Verträge auslaufen, und irgendwie die haben das gar nicht jetzt so negativ formuliert, sondern sagen, es ist einfach nur ein Zurückstutzen auf vergangene Zeiten, wo es auch immer eher so 25 war. Das mit den 40 war nur ein Sonderfall, und jetzt sind einfach in den Zyklus mehrere Verträge ausgelaufen. Weiß ich gar nicht, wird das jetzt nicht mal so beiläufig sehen, sondern klar, das Argument beim letzten Mal hatten wir ja auch schon, Wirtschaft und Frankreich ist jetzt nicht gerade, sieht alles nicht so toll aus, oder überhaupt in der Welt. Wobei die sprachen sogar davor, die haben als Vorbild dann nehmen, und da müsste man sich eben, oder das sagt Sorel auch, international einfach mehr umblicken. Und dann, Michael hat ja auch öfter über DMG Mori gesprochen, das hat er so als Beispiel genannt, da wäre zum Beispiel nochmal Geld, oder in den USA, was ich mir jetzt alles überhaupt nicht vorstellen kann. Aber wie auch immer, soll eigentlich nur heißen, die Szene ist wirklich ganz schön da offenbar unter Druck, und ja, mal gucken. Ja,
ja, es liegt, ich kann es nur noch mal wiederholen vom letzten Mal auch, es liegt einfach an der politischen Situation im Moment in Frankreich. Die Wirtschaft in Frankreich liegt noch nicht am Boden, das kann man jetzt keineswegs sagen. Was allerdings wichtig ist in dem Zusammenhang, dass die warten einfach ab. Die wissen nicht, was kommen kann. Da ist keine Stabilität in dem Land im Moment. Ich meine, Le Cornu, gerade mal Regierungschef geworden. Ein paar Stunden später tritt er schon wieder zurück, so wie das heute der Fall gewesen ist. Und das ist dramatisch für so ein Land, die wirklich auch jetzt ein bisschen im Aufbruch sich fühlen und schwierig, ganz, ganz schwierig. Und ja, das sind große Sponsorships, über die wir da reden. Ne? Da sind viele Millionen, müssen da investiert werden, und das überlegen sich selbst die großen Player 2 bis 3 Mal, ob sie das wirklich weiter durchziehen können, wollen, sollten.
Ja. Hier steht auch nochmal, Jahresbudget haben sie jetzt auch nochmal, eine Competitive Vendée Globe Project, you need at least 2.5 million Euros im Jahr. Das ist doch schon immer eine Menge Holz. Ne? Bin ich mal gespannt, wo Coleman da ankommt. Ich würde es den allen wünschen und finde es fast ein bisschen enttäuschend. Ich hatte gedacht, das geht jetzt alles ein bisschen hoch, aber egal. Ich meine, für Boris ist das, ja, weiß nicht, ist das ein gutes Zeichen, aber der ist jedenfalls dadurch einmal mehr einer, der am besten, oder mit Malizia ein Team, was natürlich seine Chancen dann auch erhöht, wenn er gut aufgestellt ist und die Konkurrenz eher schwächelt. Aber naja, mal sehen, wo das noch alles hinführt.
Ich würde mal ganz kurz zu Conan sagen, ich meine, das ist ja jetzt dann eindeutig auf Ocean Race
Ja, zwei Jahre, das heißt, ja. Dieses Jahr ist er noch mit MSIG, heißen die, glaube ich, dieser Versicherungskonzern. Ja. Und dann müsste das nächstes Jahr losgehen, sprich 26, 27, das heißt die Ocean Race, ja, dann müsste er mit dabei sein.
Ja, also das heißt, sein ursprünglicher Traum, dass er in Auckland, in seiner Heimatstadt, auch tatsächlich während dem Ocean Race mit einem eigenen Boot anlegen wird, könnte sich erfüllen.
Genau.
Ja, so super.
Das sieht dann
oder, aus. Oder er steigt in Contender ein.
Nee, ach, du machst mal.
Ah, Moment.
Ich wollte eine andere Überleitung.
Ich ahne da irgendwas.
Ich hätte noch ein Rätsel.
Noch ein Rätsel.
Oh Mann, ich mach's jetzt. Ich hätte jetzt gefragt, ich habe noch ein Rätsel.
Ja,
weißt
toll.
Du?
Ja, ja.
Und dann hätte ich das
gemacht. Vergessen.
Pass auf, Michael, warum spiele ich das jetzt? Kennst du, ne?
Oh.
Champions League Hymne. Wir sind die Besten, we are the Champions.
Ach,
warum spiele ich,
okay.
Warum spiele ich das jetzt an?
Ja, komm, sag's mir gleich.
Weil wir mit einem warte mal. Aber fünfter Platz, muss man sagen, bei den Contender, was war das? Deutsche Meisterschaft.
Du drehst also jetzt ehrlich gesagt weit hergeholt, aber ich gratuliere
Carsten Kemmling.
Ja. Ich gratuliere.
Sehr weit hergeholt.
Eine coole Geschichte. Also wirklich, von Auckland an Ammersee, geil.
Moment. So weit hergeholt ist das nicht, wenn ihr wisst, wie fünfte Plätze teilweise medial gefeiert werden. Michael weiß, wen ich meine. Finde ich, dass der fünfte Platz von Carsten hier im Podcast auch sehr gefeiert wird.
Ja, hast du recht.
Carsten, du musst jetzt sagen, es hat meine Erwartungen übertroffen.
Das wird er genau nicht sagen.
Das sage ich nicht.
Sonst sage ich, was er mir heute Morgen geschrieben hat.
Ja.
Carsten, sag es selbst.
Sag es doch selbst. Sag das ruhig. Ich weiß gar nicht mehr, was habe ich geschrieben.
Du hast geschrieben, ja, eigentlich hatte ich einen Podiumsplatz anvisiert.
Ja, stimmt.
Genau.
Ja, muss ich sagen.
Ich muss zu seiner, also er ist ja kein zurückhaltendes Kerlchen, der Carsten. Ne? Also er sagt ja von vornherein, entweder vorne oder gar nicht erst mit.
Ja.
Nein, er macht einem Überleitung kaputt, aber er ist nicht zurückhaltend.
Ja, genau. Das ist
wahr. Heute, du hättest mich doch sonst vergessen.
Ja, aber ich muss wirklich dazu sagen, das war schon cool, weil er hat das genau getimt gehabt. Und dann ist leider Gottes das Wetter dazwischen gekommen, weil er hat in seinen letzten beiden Läufen hat er tatsächlich einen ersten und einen zweiten Platz gesegelt.
Ja.
Das ist ja schon mal großes Kino, Max Bielerbeck und so weiter und so fort hinter sich zu lassen. Das ist echt schon mal cool, ja. Aber dann wollte er ja eigentlich richtig einsteigen, weil dann kam ja dieses Tief. Ich weiß gar nicht, wie das hieß, aber ist ja auch egal.
Stimmt, auch Gabriel und, wahrscheinlich.
Ja, Gabriel oder vielleicht Gabriel nur als männliches Tief oder weiß der Himmel was. Jedenfalls auch hier Abbruch. Der Regatta, beziehungsweise ja, die wurden dann einfach zwei oder drei Läufe gar nicht mehr gesegelt an dem Sonntag.
Ja.
Ne?
Ja. Ich finde, also Carsten, strategisch super gemacht, sagen, ich werde am ersten Tag, bin ich nicht so gut, dann klettere ich hoch auf drei, statt von eins auf drei am letzten Tag runterzufallen. Dann bist du enttäuscht. Das war jetzt halt, mein gegen das Wetter kannst du noch nichts machen. Es kommt, wenn wir Sebastian da hatten, wird das funktionieren.
Nee.
Aber trotzdem Glückwunsch. Aber bist du jetzt auch mal, die Contender-Saison hast du jetzt beendet, ne?
Ja, ich habe letztes Jahr tatsächlich einmal den kalten Schlag mitgemacht, die sensationelle Regatta in Bremen auf dem Gramkasee. Da kannst du, also ist vielleicht nicht mal die Hälfte von der Alster, nee, noch kleiner.
Ist der größer als der Goldkanal?
Ja, Goldkanal kenne ich zum Beispiel gar nicht.
Ach, aber
ich glaube, Goldkanal ist
groß. Das ist doch der Verein der Vereine, ne? Goldkanal oder wie heißt
Nein, der? RCR.
Oh, ich habe übrigens da, apropos Goldkanal Rastatt, da am Ammersee beim Diesener Segelclub hing nämlich auch eine Gedenktafel, wo der Kumpel Philipp Nocker drauf war. Der vom Rastatter Segel. Genau. Wer ist das? Rastatter Segelclub?
Ruderclub Rastatt. Aber da möchte ich jetzt nicht näher zu eingehen.
Okay. Mhm. Ja, von Daimler und Philipp Nogges, der war ein ehemaliger Kaderkollege im Laser. Naja, und der hat ganz viel, oder Segler immer noch, 18-Footer und hat diese 18-Footer Pokal oder öfter gewonnen, ist glaube ich auch mit und das ist ja auch in Europa wird das ja, von ja. ein paar vereinigen Leuten gesehen.
Okay, ja, ist Philipp ein großer Name bei uns im Club.
Ja, genau.
Und obwohl Philipp, bei uns hängt, glaube ich, keine Gedenktafel.
Ja, ist ein Pokal im Grunde, wo weißt du, wo das dann ein nicht eine Gedenktafel, sondern ist ein Preis, wo dann quasi der Name eingraviert ist und habe ich noch gesagt. Mhm.
Aber Carsten, war es gut? Wie war es denn da?
Ja, also ehrlich gesagt, viele haben ja auch in der Klasse jetzt überlegt, warum nicht zum Ammersee runter, da ist Flaute. Und dann jetzt ist aber tatsächlich, es hat sich da so eine kleine Zelle gebildet aus jüngeren Contender-Segler. Das ist wirklich eine ganz aktive Truppe. Das macht viel Mut auch für so eine Klasse, dass da eben jüngere, sind jetzt keine Jugendlichen, sondern ich sag mal so Anfang 30, mit 30 schon im Job stehend und die einfach den Contender entdeckt haben eben als Boot. Dann sind das auch so 5, 6, 7 Boote am See und die haben dann gesagt, ey, kommt doch mal in den Süden runter, weil wir haben ja so Zentren, sag ich mal, im Norden, Kiel natürlich ganz viele, ein paar in Hamburg, ein paar in Bremen, auch ein paar im Osten. Einige am Bodensee, es ist schon sehr verteilt und heutzutage fährt man halt normalerweise auch nicht mehr so gern und auch nicht so viel. Und hier Steinhude ist klar, ist ein großes Zentrum, auch Stunde in Steinhude am Meer, Dümmer. Und ja, und dann das wird dann immer so strategisch auch vergeben, dann so Meisterschaften, wer wann wo. Und dann sagen einige dann, okay, nee, ich fahre jetzt nicht zum Ammersee runter, weil man sagt schon oft, ja, ist wenig Wind und das Risiko, dass dann nicht gesegelt wird, ist hoch. Aber den Vorteil dabei ist dann oft, wenn man, sag ich mal, zu den Südclubs fährt, wo sensationell gute Segler traditionell ja auch herkommen, dass oft dann schon das Rahmenprogramm so angedacht ist, als um dem möglichen Ausfall von Wettfahrten quasi vorzubeugen, so will ich es mal formulieren. Also kannst ja auch schon mal eher da mal sitzen und wirklich 3, 4 Tage gar keinen Wind haben oder so. Aber sobald eben so ein Event im Oktober stattfindet, ist die Wahrscheinlichkeit auch viel größer. Naja, soll heißen, wir haben 7 Rennen von 10 geschafft, was cool war. Am ersten Tag direkt, ich dachte, jetzt erstmal Ruhe und lange Fahrt und weiß ich nicht, 9 Stunden. Dann kommt man doch erstmal gemächlich in den Tritt und haben direkt 4 Rennen rausgehauen, was auch bei wirklich schönem Wind waren sogar, ich sage, Schaumkämme auf dem See. Das war dann wirklich ganz, ganz interessant. Aber das war gar nicht, ich sag mal, das wird nicht deutlich über 10 Knoten gewesen sein. Das war dann, glaube ich, die relativ steile, kurze Welle. Das ist dann so, also ich habe mich immer gewundert. Das sah optisch viel mehr aus, als es nachher war. Aber tolle Segelbedingungen. Und insofern hat man schon am ersten Tag 4 Rennen. Dann war natürlich auch der Tag Flaute. Und dann haben wir aber nochmal einen Tag danach 3 Rennen gefahren, aber auch mussten ganz früh aufstehen, weil nämlich, ich glaube nämlich, apropos Gabriel, das ist tatsächlich der Einfluss dieses Tiefs auch gewesen. Das hat ja Deutschland mit beeinflusst und jetzt am Wochenende war ja auch in Hamburg oder nee, in der Nordseeküste Sturmflut.
Ja, hier war auch ordentlich.
Genau, Kiel ist ja auch, das glaube ich, dieses ganze Wettersystem, das war wirklich faszinierend an diesem einen Tag. Die wussten schon, was an ihrem See passiert. Und dann hatten wir um 10.30 Uhr Start, also echt früh aufstehen. Und dann sind wir bei Sonne. Ich habe noch einen Windfinder-Screenshot gemacht, wo dann steht, ab 12.05 Uhr bis 30 Knoten, was immer schon ein krasser Range ist. Und denkst, wie soll das denn gehen? Wir sind also wunderschöne, 3 Rennen gefahren. Ich habe es auch ganz gut geblickt. Ich habe da ein bisschen auf Risiko oder zwei Pin-End-Starts gefahren. Die haben funktioniert. Aber wir waren wirklich zu dritt, die wir sonst ja auch nicht von waren. Hier Gernot vom Bodensee und Stuart Brown, der neuseeländisch-stämmige Lübecker, also der auch selber Segel macht. Und wir waren immer zweimal hintereinander genau 3 Typen an der Lufttonne und haben das dann auch vorne dann ausgefochten. Was hat dazu beigetragen, eben, dass meine beiden Entscheidungen oder unsere Entscheidungen zu dritt haben dann wirklich dazu beigetragen, dass wir dann auch vorne blieben. Und tatsächlich waren wir im Ziel Und dann sag mal, wieso fahren wir jetzt vielleicht noch ein Rennen? Und und dann sagt sie, weil waren ja eigentlich nur drei geplant, aber es war so wunderschön das Wetter und so. Und ja, und in dem Moment kommt dann auch der Call vom Zielschiff, nee, rein, ganz normal, wie geplant. Und ich sage, hey, wieso, ist doch toll, das ist toller Wind. Und dann kommt wirklich eine Viertelstunde später, kommen dann eben diese, 5 bis 35 Knoten, also es waren nicht 35 Knoten natürlich, aber sowas, es war wirklich ein Naturschauspiel. Habe ich so noch nicht erlebt, obwohl ich ja vom Duisburger Baggerloch komme und du hast auch Böen aus Flee und Luf und Kreuz und Quer, aber also man konnte nicht ins Trapez gehen, du sahst die Böen auf dem Wasser ankommen und bist trotzdem nach Luf gekentert und also ein Chaos, also wirklich perfektes Timing von der Wetterleitung da auch, also die Kapitän ihren See oder auch die Wettervorhersage, da hätte man nicht mehr segeln können. Weil du wirklich, nachher mussten auch Leute gerettet werden. Also die Nachzügler, die haben es noch ein bisschen doller erwischt, haben natürlich auch meistens weiter hinten im Feld nicht, manchmal noch eben ein bisschen mehr dann Neulinge, oft dann auch im Contender, ist dann schwierig, so ein Boot über ein Parcours zu kriegen. Also das hat perfekt geklappt. Und dann am letzten Tag, dann war wirklich danach, also es war wirklich so 20 Grad, also es war so eine Art, ja, die haben nachher gesagt, das war da auch Föhn-Einfluss. Und dann ist es in der Nacht gefallen auf ja, wieder fast Minusgrade und am nächsten Tag war dann Regen und 7 Grad und sollte wieder über 30 Knoten. Ich hätte gedacht, ja klar, vielleicht hätte ich mir bei Wind noch mal ein bisschen was ausgerechnet, da fahre ich jetzt, bin ich jetzt zuletzt gar nicht so schlecht gesegelt. Nein, aber es war jetzt eigentlich, wäre ein Podium da nicht mehr drin gewesen. Klar, kannst du in drei Rennen, hätte ich 10 Punkte aufholen müssen, da auch meinen guten Kumpel Maisi, der hat es aber verdient, da auch nach Hause gefahren und ich war jetzt ganz zufrieden mit dem 5. ist okay, aber ich habe am ersten Tag zu viele Fehler gemacht dafür, dass ich das dann gut hätte angefühlt jetzt im Endeffekt. Das ist aller Ehren wert, waren auch gute Typen dabei und wie gesagt, diese beiden letzten Rennen, nochmal Gruß an Gernot, das ist auch so eine Legende vom Bodensee, das haben wir echt zusammen da gemessert. Ich habe übrigens, es war jedes Rennen, muss man auch mal sagen, Ammersee, Pumpflagge oben heißt das beim Contender, das heißt, es ist über 10 Knoten und du darfst frei pumpen und ich habe das so doll irgendwie gemacht, ich sitze jetzt hier mit einem geschwollenen Arm, Sehnscheidentzündung, will eigentlich am Wochenende nochmal irgendwie segeln gehen, das muss ich aber befürchte absagen. Also es war so auf dem Niveau, dass man da echt viel was tun musste. Aber im Endeffekt zum Abschluss, das war jetzt das Sportliche, super. Max Billerbeck hat der Favorit natürlich gewonnen. Es waren seine Bedingungen, hat das auch perfekt gemacht, sauber. Ich muss ja immer, um gut zu sein, irgendwie extrem starten und dann auch vorne bleiben. Max ist einfach schnell bei allen Bedingungen und kann auch in der Mitte fahren und dann sich die Dreher. Oder wenn er nicht ganz vorne liegt, dann fährt er während des Rennens nach vorne. Also Respekt. Und Christoph Engel, Zweiter geworden, Silbermedaille vor Maisi. Auch die beiden trainieren immer hier oben zusammen, auch den ganzen Winter durch. Auch hat ein bisschen Pech gehabt bei der WM. Maisi ja auch, dass sie da nicht so gut waren, hat auch einen Bruch. Und insofern war das sportlich schon keine Überraschung. Und da gehöre ich jetzt auch dann so noch nicht hin. Hätte aber gut passieren können und ich hatte es mir ein bisschen erhofft, wenn man da weniger Fehler macht, aber da, so weit ist es im Grunde auch nicht.
Aber jetzt, ja, jetzt siehst du, wie wir von diesen Offshore-Themen Mini, die gefragt, wie kommt man denn zu Contender?
Ja.
Ja, siehst du hast irgendwie unter Einsatz deiner Gesundheit, dein Arm ist geschwollen. Das ist ja das, was. Ne?
Aber was ich noch, genau, das muss ich nochmal, weil das ist ja eigentlich ein ganz anderes Thema, haben wir da viel auch diskutiert, aber dann ist ja dann bei der Deutschen Meisterschaft, wenn man dann Klassenvereinigungssitzungen und wie kriegt man das, was ist passiert da nicht in Deutschland? Ist ja so, das Fass will ich gar nicht aufmachen, aber wo bleiben die ganzen Segler? Ist ja nicht nur Contender, jeder versucht irgendwie neue Leute auch, also so große Flotten, wie wir früher hatten, gibt es eben in Deutschland nicht mehr, es gibt es aber auch in den USA nicht mehr. Naja, aber wenn man das jetzt so sieht, so eine Veranstaltung, also was da so ein Club auf die Beine stellt, das war echt der Hammer. Diesener Segelclub, da haben die, das ist keine feste Gastronomie, wie es jetzt im NRV oder so wäre. Die haben sich da Urlaub genommen, irgendwie die 4 Tage und standen da jeden Abend, haben jeden Morgen Frühstück gemacht. Wir haben an einem jetzt Gala-Dinner, da kamen dann die Locals wirklich mit Dirndl und Lederhose und wirklich cool, sehr total gastfreundlich. Es hat so einen Spaß gemacht. Und in so einer in so ein paar Tagen kommt man ja auch wirklich mit Seglern dann zusammen, die man manchmal eben nicht so genau, ich kenne sie ja nun auch nicht, ich bin ja erst das zweite Jahr jetzt in der Klasse, und man trifft einfach nette Menschen in dem Umfeld, in dem, und hat da einfach Spaß zusammen, weil wenn so ein Verein mit Ehrenamt sowas ausstrahlt und auf so einem hohen Niveau hinbekommt, dann eben auch noch sportlich super hinbekommt, also das war aller Ehren wert, riesen Dank, falls das jemand hört, und ja, kann ich nur empfehlen. Ammersee, Diesner Segelclub, top.
Jetzt hast du eine tolle Überleitung zum Ende geschaffen.
Ja.
Weil ich nämlich heute, ich habe mir nämlich aufgeschrieben, ich schreibe ja immer diese Kolumne freitags.
Mhm.
Die muss ich schon morgen schreiben, weil ich Mittwoch zur Barcolana nach Triest fliege,
ja,
und mir das mal da angucke. Ja,
mhm.
Mit Waffbesichtigung und allem Zap.
Mhm.
Und deshalb schreibe ich die Kolumne schon vorher. Und ich habe jetzt immer auf dem Zettel gehabt, und das mache ich morgen, genau dieses Nachwuchsproblem, das gehe ich mal an.
Mhm.
Also, was mir so aufgefallen ist.
Ja.
Damit haben wir unsere erste Regatta-Spezial. Kurz und knapp hätte ich was gesagt, aber 1,30.
Ich habe es befürchtet.
Ja gut, wir haben auch viele Themen. Wir hatten ja noch welche.
Ja.
Aber wir heben uns sowas auf. Miko, du bist beim nächsten Mal nicht dabei, glaube ich.
Ja, das müssen wir mal noch sehen. Aber hilft okay. Wahrscheinlich nicht. Ja.
Und danach kommt auch, dann ist ja schon die heiße Phase vom Transat Café
oh, de l'Or.
De l'Or.
Café l'Or. Nicht Café de l'Or, Café l'Or.
So. Café l'Or. Ja.
Ex- genau. Goldener TGV, Kaffee. Ne? Goldener Kaffee.
Mhm. Der goldene Kaffee.
Mhm.
Ja, dann gucken wir mal, ob du dabei bist. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend.
Wünsche ich auch allen Beteiligten und Zuhörern.
Wir hören uns. Bye-bye.
Bis ganz bald.
Tschüss.
Segelreporter. Regatta Spezial. Der Podcast mit Carsten Kemmling, Miku und Stefan Boden. Präsentiert von boat24.com. Die Bootsbörse mit über 33.000 Angeboten. www.boat24.com.